ich Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Mein Name ist Torben Dill. Tobi und ich haben sich jetzt im Live, diesmal sehen wir uns wieder nicht, wir nehmen das nämlich Ganze wieder in unserer ursprünglichen Form aus, über Restream. Das heißt, ihr könnt uns jetzt auch live sehen. Jetzt habe ich einen Faden verloren und das gleich zum Anfang davor.
Sehr gut, das ist ein guter...
Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Schön, dass ich dich hier im Restream sehen kann.
Ja, nice. Ja, es wäre auch ein bisschen früh, um jetzt nach Elisab zu fahren. Ne? Also das wäre mir dann doch ein bisschen zu stressig. Jetzt, so, ne? Das wäre der erste Zug, glaube ich. Ich glaube, das wäre der erste Zug.
Gut, ich weiß, könntest mich. Erste
Zug? Ja, doch. 7 Uhr.
Wann fährt er los?
6.47 Uhr, meine ich. Ist der erste.
Ja gut, aber genau, erst dann sitzen wir aber noch im Zug während der Aufnahme.
Ja genau. Und der zweite Zug fährt um 7.47 Uhr logischerweise, aber das weiß ich, weil ich einmal zum Game Day nach, wohin sind wir da gefahren? Ich glaube Paderborn. Und das war auf einem Sonntag und ich bin einfach so ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass am Sonntag der erste Zug auch um 6.47 Uhr fährt, aber fährt er nicht. Er fährt um 7.47 Uhr und hat noch richtig Stress. Ich so, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Und die... Na egal.
Dominik May.
Ich so, dumm, scheiße, ich hab der Zug und ihr müsst warten. Und dann hat mich noch ein Mitspieler vom Bahnhof abgeholt. Und dann natürlich hat es die Bahn noch geschafft, mit dem ersten Zug Verspätung zu haben. Ne? Also das ist halt auch so etwas, das schafft halt wirklich nur die Bahn. Und ja, da war das auch richtig stressig. Also deswegen weiß ich, wie die Züge hier fahren.
Aber du musst halt immer sehen, ich bin hier nur einmal Zug gefahren, hier in der Gegend. Und dann wurde mein Fahrrad geklaut.
Mir wurden noch zwei Fahrräder geklaut. Wo leben wir hier? Berlin-Kreuzberg? Neukölln? Ich weiß nicht, was schon ist in Berlin.
Wir haben das ja in meinem Podcast erwähnt. Mir wurde nicht mein Fahrrad geklaut, mir wurde nur mein Vorderreifen geklaut.
Ja, stimmt.
Aber warum man sozusagen weiß, also man merkt in dem Moment gerade, dass du eigentlich ein Stadtkind bist. Weil Dorfkinder wissen, dass am Sonntag halt die Züge eine Stunde später fahren. Grundsätzlich, weil sie ja feiern gegangen sind. Und der erste Zug ja immer sozusagen, wenn man kein Geld mehr fürs Taxi hatte, musste man ja immer im ersten Zug fahren. Und das war von Freitag bis Samstag immer kein Problem, weil da ist der erste Samstagszug war halt der gleiche sozusagen wie am Freitag, halt morgens um 6. Und von Samstag auf Sonntag war das immer ein Riesending, weil diese eine Stunde, die man dann länger macht, die zieht sich.
Ja, die killt einen, ne? Ja.
Also.
Ja, das kenne ich nicht.
Aber das richtig, wenn man, das muss man ja sagen, Hannover hat sicherlich nicht, also ich will jetzt Hannover nicht haten, aber es gibt schönere Städte oder sagen wir es so, kulturell ansprechendere Städte als Hannover, aber die Infrastruktur in Hannover, ne, die ist ja mega. So, also was das U-Bahn-Netz angeht, also die Expo hat da richtig Spuren hinterlassen.
Also das Fass mit Hannover mache ich jetzt nicht auf, sonst reden wir hier gleich eine Stunde. Deswegen lasse ich das jetzt einfach so stehen, aber gib dir nicht recht. Und ja, du hast auf jeden Fall recht, die Infrastruktur ist krass. Die Infrastruktur ist richtig nice. Aber die war auch vorher schon gut. Aber das ist halt auch, du musst halt auch das Glück haben, als Stadt ganz früh ein gutes Bahnnetz integriert zu haben, weil nachträglich ist das immer schwierig. Stell dir vor, London hätte nicht ihr Untergrundsystem und die müssten es jetzt so nachträglich in die Stadt reinzimmern. Würde wahrscheinlich nie funktionieren.
Also das Fass können wir hier tatsächlich ein bisschen aufmachen. Ich als gebürtiger Hildesheimer weiß natürlich, dass Hildesheim, wo nur Busse fahren, früher ein ausgeprägtes Straßenbahnnetz hatte. Und in Hildesheim kam in den 60er Jahren einfach jemand auf die Idee, wir reißen das einfach mal ab. Wir fahren nur noch mit Bus.
Wie dumm.
Und jetzt sagt man sich, das Straßenbahnnetz in Braunschweig ist ja viel besser. Das ist ja viel praktischer, als mit Bussen zu fahren. Und in Hildesheim arbeitet man jetzt daran, sozusagen die öffentlichen Verkehrsmittel wieder interessanter zu machen. Und hätte man damals einfach das Straßenbahnnetz nicht einfach abgerissen, sondern einfach behalten, wäre man jetzt viel, viel besser aufgestellt.
Ja, das habe ich mich in Hildesheim tatsächlich schon oft gefragt. Warum habt ihr Deppen keine Bahn? So, das wäre nochmal so viel attraktiver.
Ja, das macht das Ganze halt auch so dörflich.
Ja. Was das wiederum ist eigentlich ja ganz cool an Hildesheim, das muss man auch wieder sagen, dass das so ein bisschen dörflich ist, obwohl es eine Stadt ist. Egal. So, ich würde sagen, Torben, wir legen los und beginnen mal mit der NFL.
Also zur Erklärung, ihr hört uns jetzt wahrscheinlich erst 7 Minuten ungefähr. Wir quatschen aber schon wieder 20 Minuten und nicht über die NFL. Aber NFL-News, ich würde sagen, damit geht's los.
kommt die NFL.
Chargers ist genau das richtige Stichwort. Wenn ich nämlich dich angucke, du hast gerade einen Chargers-Cappy auf. Für die Leute, die uns gerade im Podcast hören. Es ist jetzt nicht nur Keenan Allen auf der Covid-Liste, sondern auch Mike Williams und Chris Harris. Was nun?
Naja, Chris Harris tut mir nicht ganz so weh, aber Mike Williams und Keenan Allen tut weh. Schön, dass Guyton letzte Woche gezeigt hat, dass er ein guter Nummer 3 Receiver ist. Vielleicht, das könnte reichen. Also die müssen ja gegen die Giants sich nicht verrenken. Ja, die Defense ist nicht schlecht, aber solange sie müssen einfach nur ein bisschen mehr scoren. Also, und dann hast du noch Ekeler, die Tight Ends. Das reicht, glaube ich, um auf irgendwie 20 Punkte zu kommen und dann hast du auch gewonnen. So, und ich bin mal gespannt auf den Rookie Palmer, weil der muss jetzt absteppen und der sah eigentlich ganz nice aus.
Aber ziemlich gut.
Ja, ich halt auch. Also, ja, und ich bin mal gespannt. Also, er kann jetzt mal zeigen, was er drauf hat, weil die paar Mal, wo er auf dem Feld stand, war gut.
Ja, ich habe mich neulich gefragt, hatten die Chargers irgendwie keine Mid-Round-Picks?
Doch,
Larry. So dritte bis vierte, also dritte, vierte, fünfte Runde, weil ich fand nämlich die ersten beiden Picks richtig gut und ich fand Palmer richtig gut. Der war aber, glaube ich, nur sechste oder siebte Runde.
Nee, der war tatsächlich dritte.
Ja, der war dritte Runde. Ah, jetzt ergibt doch vieles Sinn in meinem Kopf.
Der war relativ früh dann. Nee, doch, die hatten zwei Third-Round. McKitty, der Titan, war noch dritte. Ah, der spielt noch nicht, aber die Titans, Anderson und Parham sind abgesteppt und Cook ist halt der Starter, zumindest im Passing-Game. Ja. Und dann hatten sie noch Rumpf, Defensive End. Und der hat letzte Woche gar keinen schlechten Job gemacht. Muss der Joey Bosa vertreten. Also die waren noch nicht so, die sind noch nicht so in Erscheinung getreten, weil die Starter davor halt spielen und die nicht so in der Rotation sind. Aber es hat immer mal durchgeschimmert und jetzt müssen sie.
Ja, ja, und das, also ich finde es immer spannend, weil jetzt mittlerweile kriegst du so ein kleines Gefühl, so ein leichtes Gefühl für so die Draft-Classes, die man so, also die man so gepickt hat. Und natürlich so, es ist so Teams wie die Broncos, die haben tatsächlich krass gepickt irgendwie. Also die Patriots haben tatsächlich mal wieder gut gepickt, so das zweite Jahr in Folge, wo sie mal wieder einen guten Draft hingelegt haben. Aber halt auch die Chargers picken eigentlich, die picken seit Jahren relativ, zumindest ihre Top-Picks safe.
Das sind immer Highlight-Picks.
Aber ich habe ein paar Mal gerade für einen 6- oder 7-Runden-Pick gehalten und da habe ich nämlich gedacht, krass, die haben ihre Top-Picks und zumindest einen, den ich feiere, den sie spät gedraftet haben.
Er war dritt oder vier. Er war auf jeden Fall
oder so, heißt er ja, auch so einer, der war, glaube ich, der hat auch schon ein paar Snaps gekriegt.
Der Running Back, der war sechste Runde, meine ich. Ja, Palmer war auf jeden Fall Day 2. Ob 3 oder 4, weiß ich gerade nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Runde 3 war. Egal, ist auf jeden Fall bitter. Mike Williams, Keenan Allen, das ist schon wirklich dein Wide Receiver Tandem Nummer 1 und 2. Und man kann manchmal darüber diskutieren, wer hier die 1 ist. Ich würde schon sagen Keenan Allen, aber manche Spiele, da würde man sagen Mike Williams. Also es tut weh, dass beide fehlen und zeigt wieder, Covid hat schon einen Impact auf die Season, aber immer noch alles im Rahmen.
Was ist jetzt mal, für mich ist Keenan Allen ganz klar die
1.
Ja,
für mich auch.
Aber und Mike Williams ist einfach nur der Whiteout.
Ja, es gibt zumindest die Diskussion, für mich ist es aber auch ganz klar Keenan Allen. Auf deine 1 verlässt du dich in Third-Down-Situationen und der die meisten Bälle kriegt, ist für mich auch die 1 und nicht der, die meisten Yards hat, weil Williams halt viel diese 50-50-Dinger fängt, was krass ist. Deswegen ergänzen sie sich gut, aber für mich ist Number 1 Keenan Allen. Okay, was haben wir noch? Jamal Adams, out for season.
Ja.
Spitter.
Also es lässt diesen Trade halt auch immer schlechter dastehen. Ja. Also jetzt ist er auch noch wieder verletzt.
Ja. Jetzt können sie weniger blitzen.
Ja, und von daher, es wird den Seahawks nicht helfen.
Nee.
Aber
sie haben ihn trotzdem gebraucht.
Genau, er ist ja auch ein guter Spieler.
Ja,
so, wenn das man muss man ihn, halt auch immer wieder sagen.
Wenn man ihn richtig einsetzt.
Ihn einsetzt.
Ja. Ja. Apropos Covid, Montez Sweat endlich wieder am Start. Endlich kann er wieder mittrainieren. Von Washington, der End. Jetzt hat er Covid.
Ja, sehr gut.
Bitte. Ja.
Hat sich auch gesagt, nee, also ist jetzt hier auch ein bisschen anstrengend.
Ja,
steck mich jetzt hier auch an.
Läuft ja auch ohne mich. Und ich komme dann zu den Playoffs wieder, falls Washington reinkommt. Und wenn nicht, scheiß auf. Dann
früh
spiel doch hier nicht Regular Season.
War ein Erstrunden-Pick, Leute.
Regular Season. Ja. So, was haben wir noch? Justin Fields startet gegen die Packers. Der ist wieder fit. Und es sieht so aus, Torben, dass Jake Fromm startet für die Giants.
Ja?
Ja.
Oh. Ich bin gespannt. Ich freue mich, ihn zu sehen, weil ich, wie gesagt, vom College fand ich es auch cool. Spricht aber auch nicht für die Quarterback-Situation bei den Giants, dass du halt einfach jemanden holst, der vorher nicht gespielt hat. Und sagst, Ja, gut, das ist jetzt die beste Option, die wir haben.
Ich meine, das ist die komplexeste Position im Football. Und du sagst einfach,
Ja,
ja, ey, du bist ja
genau.
seit einer Woche hier, aber wir vertrauen dir, dass du das Playbook jetzt schon auf dem Kasten hast, die Connection zu deinen
Du
Wide
bist auf jeden
Receivern hast. Das passt schon.
Richtig, du bist auf jeden Fall besser als alles, was wir gerade hier fit rumlaufen haben. Und deswegen, du machst das schon.
Richtig bitter. Richtig
Ja,
bitter.
ich hab gelesen, dass Jaire Alexander mittlerweile wieder individuelle Drills macht, der Cornerback der Packers. Das freut mich eigentlich, weil das heißt, so in 2, 3 Wochen könnte er wieder zocken.
Das heißt, er kann auf jeden Fall in den Playoffs zocken. Und das wird
Genau.
den Packers
Und
helfen.
das ist für die Packers wichtig. Genau. Weil das, die haben schon eine gute Defense, aber so ein Alexander auf Corner, ich kenne wenige Teams, die sich darüber nicht freuen würden.
Ist halt definitiv kein Downgrade. So, ist auf jeden Fall ein
Ja.
Upgrade. Und die Defense spielt sowieso schon stark. Ja, das ist ähnlich wichtig, wie wenn bei Dallas Lawrence irgendwann mal wiederkommt. So ein Impact hat auch Alexander. Halt für die Packers auf einer anderen Position. Aber Corner und End, das sind so die beiden Key-Positionen in der Defense,
Richtig.
die du gut besetzt wissen willst. Pass,
Ja.
Rush und One Corner.
Ja. Dann haben die Raiders ihren Kicker verlängert.
Ja, stimmt.
Daniel Carlson
Abgelesen.
hat für 4 Jahre und 18 Millionen, 18,4 Millionen verlängert. Davon sind garantiert 10,2 und er ist damit der drittbestbezahlte Kicker der Liga.
Ich finde das immer so
Ich bin
geil.
immer noch
Ich bin Millionär.
nicht davon über.
Was machst
Ja, weil
du?
du Kicker bist.
Ich tritt gegen Bälle.
Ja. Ja, das ist Fußballer.
Ja, aber er tritt auch gegen
Logik.
Bälle. Also er macht ja wirklich auch nur
Ja.
das so. Und er macht das ohne Skill. Er muss keinen Übersteiger können, er muss keine Taktik verstehen, er muss einfach nur diesen Ball zwischen zwei Stangen durchschießen. Also es ist nicht nur, weil es ist ja schwierig, aber die Aufgabe an sich klingt jetzt erstmal sehr, sehr einfach. Und dafür kriegst du Millionen. Das ist schon ziemlich
Ich
geil.
weiß halt nicht, ob ich hinter der Formulierung stehen kann, dass Kicker in der NFL keinen Skill haben.
Ja, aber sorry,
Ich
kein
weiß,
mit
was du
Millionen
meinst. Ich
schweren
weiß, was du
Skill.
meinst. Ja, also es sind keine FIFA Street Skills.
Ja, er macht jetzt kein, wie heißt das Ding, wenn man den Ball zwischen die Beine klemmt und über den 690?
Ich habe
Ich
keine
habe,
Ahnung,
ah,
Tobi. Ich
verdammt.
habe gar keine Ahnung, was du meinst. Also ich weiß,
Scheiße.
was du meinst, aber ich habe keine
Wo
Ahnung,
du,
wie
ja,
es
du
heißt.
klemmst den Ball zwischen deine Füße und dann snappst du die so nach hinten und der Ball fliegt über deinen Kopf rüber und dann nimmst du den Ball wieder auf. Wie heißt das Ding? Scheiß drauf.
Es ist nicht der Zidane, das ist ein
Nee, der ist
anderer.
anders. Der ist
Zidane hat ja
anders.
auch so, das ist einfach so Leute austanzen.
Ja, das ist irgendwie so. Das ist
Ja, was du meinst.
Zidane ist, du trittst auf den Ball mit dem, also wenn du rechts Fuß bist, rechten Fuß, machst eine Drehung, streifst den, während du rückwärts bist, mit deinem linken Fuß, also mit der Sohle, und ziehst ihn dann mit und so nutzt du den Gegner. Das ist der einzige Trick, den ich jemals konnte. Ja.
Und weißt du, welchen Trick ich schon immer konnte? Kein. So.
Doch, ich dachte,
Und
jetzt
von
kommt das
daher.
Pfeifen. Ich dachte, jetzt kommt das Pfeifen.
Nee, ich habe hier noch
Ach
News.
so, okay. Hau raus, hau raus.
Für das Donnerstagsspiel ist wichtig, Adam Thielen ist raus. Und der Tight End des Washington Football Teams, Logan Thomas, ist auch raus. Fürs ganze Jahr.
Aber der ist doch gerade erst
Heißt,
wiedergekommen, ne? Ist er nicht gerade erst wiedergekommen?
ja.
Oh, sehr schade. Der hatte so einen
Und jetzt
krassen
ist
Catch.
er out for
Der
season.
hatte so einen krassen
Ja.
Touchdown-Catch im letzten Game. Oh, das tut weh. Das wäre der perfekte Spieler für
Weiß.
Heinicke gewesen. So ein schöner Tight
Das
End, der
stimmt.
groß ist, den du immer mal anwerfen kannst, wenn du dir unsicher bist und vielleicht auch nicht den Arm hast. Ist ein Tight End immer toll.
Ja.
Oh, schade.
Richtig. Aber weißt du, was jetzt kommt? Du hast drauf gewartet. Du hast es jetzt schon angekündigt. Jetzt kommt Werbung. Bist du enttäuscht?
Nee, ich finde nur, du hast von News in der Mehrzahl gesprochen. Und ich dachte,
Das waren zwei.
ach, das waren zwei. Was war noch?
Naja,
Ach,
Adam
Adam Thielen. Ja,
Thielen raus
okay.
und
Okay, dann ist gut. Dann hast du ja wirklich noch mehrere News gehabt.
also es waren mehrere.
Das Minimum, was man braucht, um zu sagen mehrere, aber alles gut.
Ja, ab zwei ist viel.
So, jetzt machen wir das Werbefenster hier nicht kaputt.
Ja. Ach so, ja, okay. Quark 10, American-Footballshop.de. Spart ihr 10% auf alles außer Feldtore und Weddell-Helme. Deswegen 10% sparen mit Quark 10 auf American-Footballshop.de. Viel Spaß, gönnt euch Weihnachtsgeschenke. Ganz wichtig. Und dann natürlich bei American-Footballshop.de alles mitnehmen, was ihr nur kriegen könnt. Deswegen kann ich euch nur sagen, viel Spaß mit diesem Code. Werbung Ende.
Nice. Kommen wir zu den Predictions, würde ich sagen. Und das ist immer die lässigere Folge. Wo hatte ich das gehört? Around the NFL, da ging es dann auch darum, da hat ein Hörer Feedback gegeben und dann, ja, ich höre lieber eure Preview-Folge, die ist immer etwas lockerer, die ist nicht so verkopft. Und das ist ja hier ähnlich bei uns. Das ist so die
Ach
Folge,
echt,
wo
aber
man, nein, die ist, nein, ich finde,
unsere andere Folge ist gar nicht
die sind
verkopft.
gleichwertig vorbereitet auf jeden Fall. Nicht, dass ihr das jetzt, nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir bringen die nur lässiger rüber hier. Ja, das ist der Punkt.
Ja.
Nein, aber ich freue mich auf diese Folge und ich muss sagen, Tom, ich finde, da waren viele Spiele, oh Gott, viele schwierige Spiele dabei. So, viele Spiele. Schwierige Spiele,
Ja.
viele schwierige Spiele, viele schwierige Spiele, viele schwierige Spiele waren dabei. Nicht so letzte Woche fand ich ziemlich safe und mein Vater hat übrigens nachgereicht. Nochmal Grüße an dieser Stelle, aber er hat es nachgereicht. Du warst 10-4, du warst sogar besser. Ich war 9-5, du warst 10-4.
Bam.
Er hat gesagt, ich soll es dir nicht sagen, aber so viel Schneid besitze ich dazu zu stehen, dass ich das
Ist
verloren
okay.
habe.
Also 9-5 ist halt auch okay.
Ja,
Also sagen wir so, wir
aber.
hatten Spiele, Wochen, da waren wir deutlich
Ja,
schlechter als
da
9-5.
waren wir andersrum wahrscheinlich. Und ich finde,
Ja.
diese Woche finde ich wieder schwieriger. Also letzte war relativ easy, da waren viele ja, Top-Teams gegen, das hat zwar nicht zu heißen aktuell, es kann auch mal ein Top-Team gegen ein schlechtes Team verlieren. Grüße an die Vikings, aber wobei Top-Team dann auch ein bisschen hochgegriffen ist, aber die Lions sind sehr
Höher
weit am
eingeschätztes
anderen,
Team.
genau, und die Lions waren wirklich am anderen Ende des Spektrums. Aber diese Woche waren viele Spiele dabei, wo man sagen kann, hier können wir wieder eine Münze werfen. Und ich.
Ja, das ich hatte es diese Woche tatsächlich, dass ich, also ich schreibe mir immer die Spiele raus, picke sie dann und schreibe mir dann die Infos dazu raus.
Ja, ich
Und
auch.
merke dann oft, ja, okay, meine Argumentation spricht gerade gegen meinen Pick.
Ja, aber was machst du dann? Weil ich mache das genauso und dann denke ich immer, wenn ich jetzt aber dann auf die Argumentation höre und gegen mein Bauchgefühl, dann ärgere ich mich, wenn es anders kommt. Also wenn ich es dann
Ja,
ändere
aber
und dann
also
kommt es
ich.
so, wie ich es eigentlich ursprünglich rein intuitiv gedacht habe. Das fuckt mich dann ab. Das nervt mich. Deswegen lasse ich es einfach.
Ja, tatsächlich. Ja, meistens, also bei mir ist es 50-50. Nee, also ich muss jetzt tatsächlich sagen, bei mir ist es, mal sage ich dann, nee, ich vertraue jetzt auf mein Bauchgefühl. Und mal sage ich, nee, also dann ist mein Bauchgefühl halt scheiße.
Ja, in einem Spiel habe ich das jetzt heute auch geändert. Da war ich auch so, nee, okay, das kannst du einfach nicht bringen. So, es spricht nichts dafür, jetzt, wenn du dir das so anschaust. Es spricht nichts dafür, gar nichts. Ich glaube, es waren die Ravens, egal, ich weiß es nicht. Und jetzt muss man aber auch dazu sagen,
Was, warum wolltest du auf die Browns setzen?
so oft,
Das ist jetzt ein komischer Pick.
ja, das tatsächlich hatte ich da kurz überlegt. Aber was wollte ich jetzt sagen, Torben? Ist egal, ist egal. Ich
Hey,
würde sagen, wir fangen an mit dem
Vikings Steelers.
Donnerstagsspiel. Perfekt. Vikings Steelers. Ja.
Ich bin schwer krank, wie man merkt.
Das Ding ist, die Vikings haben erst gegen die 49ers verloren und 208 Rushing Yards zugelassen. Dann haben sie gegen
Ja.
ein Team verloren, was 0-10 ist. Und dieses eine Unentschieden, ne?
Ja.
Also
Was
ich habe
0-10 war.
jetzt,
Also
genau.
um alle Lions-Fans, die uns hören, 0-10 war.
Jetzt ist es 1-10-1. Viel besser.
Ja.
Es war wirklich, es war tatsächlich moralischer Sieg für Detroit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, bei den Steelers stört mich. Aktuell habe ich das Gefühl, könnten sie die Schwäche
Alles.
in der Run-Defense der Vikings nicht ausnutzen. Aber ich glaube, Mike Tomlin findet einen Weg und Najee Harris wird abliefern. Und die Steelers erinnern sich, dass sie eigentlich ein Running-Team sind, was gut Defense spielt. Die Offense der Vikings ohne Thielen und Cook. Ich glaube, da reicht die Defense der Steelers. Najee Harris macht genug Yards gegen eine struggelnde Run-Defense bei den Vikings. Und die Steelers gewinnen das.
Da bin ich gegen. Also ich sage, die Vikings gewinnen. Aber habe ja mir auch aufgeschrieben, dass dieses Spiel schwer zu predikten ist. Und ich setze ehrlich gesagt hier nicht auf das Run-Game, sondern ich setze auf das vierte Quarter der Steelers, wo sie halt festgestellt haben, ja okay, wir können nicht laufen mit unserer O-Line, weil unsere O-Line ist halt sowohl im Pass-Blocking als auch im Run-Blocking einfach 28 und 29 der Liga. Wir spielen jetzt hier No-Huddle die ganze Zeit. Wir bringen jetzt hier Speed aufs Feld. Und wenn sie diese Offense dauerhaft aufs Feld kriegen, sage ich, dass die Steelers auf jeden Fall eine Chance haben, weil dann sind sie gefährlich, weil Big Ben ist definitiv kein Premium-Quarterback mehr. Also das so weit kann man, glaube ich, gehen. Aber was er ist, er ist schnell im Kopf. Er trifft schnelle Entscheidungen und er hat gute Receiver, die vielleicht auch, die, glaube ich, schnell Separation kreieren können. So, und ich glaube, dass so eine No-Huddle-Offense, die Speed und schnelle Entscheidungen trifft und so Quick-Passing-Offense, dass die den Steelers gut zu Gesicht stehen könnte. Und so könnten sie halt Najee Harris auch im Passing-Game gut mit einbinden, weil es ist immer eine schnelle Entscheidung, auf den Running Back zu werfen. Und er hat ja Hände. Und dann haben sie eine Chance gegen die Vikings. Ich glaube, das sind aber richtig viele Wenns und deswegen gehe ich mit, dass Justin Jefferson der beste Spieler auf dem Feld ist, dass Kirk Cousins in der Offense genug richtig machen wird als Quarterback und dass du Devin Cook hast und damit...
Ja, aber Devin Cook spielt ja nicht.
Dass du Madison hast und der halt genau dieselben Stats bringt wie Devin Cook.
Ja, bei den Vikings denke ich mir halt so, ja, Justin Jefferson war auch letzte Woche Spieler des Tages. Cousins hatte krasse Stats und Madison auch und sie haben gegen die Lions verloren und ich weiß nicht, die Steelers Defense. Egal, wir haben genug über dieses Spiel geredet. Aber, du sagst Vikings.
Aber Mike Zimmer hat eine neue Freundin. So.
Was ist denn das jetzt für eine News? Hat er, ja?
Ja, habe ich ja. Wurde mir bei Twitter angezeigt. Ich so, ja, okay, bring ich mit rein.
Ah, das ist der wichtige Shit. Das ist der wichtige Shit, ja, dann. Und das ist nicht so wie bei Urban Meyer, ja, also das ist schon eine Freundin.
Ja, ist eine Freundin, die ist irgendwie 25 Jahre jünger als
er. Ist nicht bezahlt, ja.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ja, who knows.
Stand da nicht. Ich habe auch nicht draufgeklickt. Ich habe nur die Überschrift gelesen und gesagt, ja, okay, das bringe ich mit in den Podcast rein. Habe ich jetzt gemacht. So.
Nice. Kommen wir zu den Sonntagsspielen.
Ein bisschen In-Touch-Niveau.
Tom, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Ja, wir sind ja hier nicht die Bunte. Ja, wir sind hier qualitativer, seriöser Sportjournalismus, Tom. Also, Ravens gegen die Browns. Ja, und ich glaube, da war das Spiel, wo ich mich auch erst so aus dem Bauch heraus und dann gesagt habe, auf gar keinen Fall. Also, beide QBs strugglen, ich glaube, das kann man so sagen. Aber Lamar Jackson, selbst wenn er im Passing-Game struggelt, er kann zumindest noch ein bisschen über seine eigenen Beine stolpern. So, und den Faktor hat Baker Mayfield halt leider nicht. Das macht den Unterschied. Und was für mich den Unterschied macht, ist die Run-Defense. Weil egal, wie angeschlagen die Secondary ist, das Thema hatten wir ja schon, deswegen waren die Wide Receiver der Browns mein Sit-Em in der letzten Folge. Ich glaube, die nutzen das Passspiel trotzdem nicht. So, die werden jetzt trotzdem hier auf ihre Stärke setzen, das Running-Game, und nicht ausnutzen, dass die Ravens irgendwie die schlechteste Passverteidigung oder ich glaube die zweitschlechteste der Liga haben. Sie werden laufen. Und was die Run-Defense angeht, da ist die Ravens auf 2, gleich auf mit Tampa Bay. Also eigentlich auf 1 mit Tampa Bay zusammen, mit 84,3 Yards pro Spiel. Und wenn dann diese Defense auch noch aggressiv blitzt, kannst du Mayfield richtig außer Fassung bringen. Und ich glaube, das wird ein ganz ekliges Low-Scoring-Game. Was am Ende aber wieder ganz knapp, wobei letzte Woche haben sie nicht gewonnen, aber die Ravens haben ein Talent dafür, Spiele mal knapp zu gewinnen. Die Ravens am Ende als Sieger werden sie daraus hervorgehen. Das ist mein Tipp.
Also wir haben hier das gleiche Ergebnis. Ich finde es einfach nur spannend zu beobachten. Beide QBs strugglen. Die Browns werden damit reagieren, dass sie halt möglichst viel Verantwortung von Baker Mayfields Schultern nehmen. Dass sie ihm sozusagen möglichst viel aus dem Spiel raushalten, obwohl er auf dem Feld steht. Ja. Bei den Ravens geht das nicht. Lamar Jackson ist diese Offense. Und er wird trotzdem unglaublich viel Verantwortung tragen und wird dieses Team zu einem Sieg führen. Egal wie.
Ich glaube auch.
Lamar Jackson hat es geschafft, mit 4 Interceptions zu gewinnen. Und das ist auch ein Skill.
Beziehungsweise dann gab es genug andere, die geschafft haben, dass Lamar Jackson trotzdem den Sieg bekommt bei 4 Interceptions. Ne? Da muss man dann auch mal die Defense loben. Aber ja, wir sagen beide die Ravens, aber es ist auch ein Divisional Matchup. Da ist nochmal ein bisschen extra Würze drin. Bei beiden Teams ist so ein bisschen, das müssen wir gewinnen. Gut, die Ravens haben den besseren Rekord, aber irgendwie so dieses, ich glaube, die Ravens müssen ihr Momentum zurückbekommen, deswegen müssen sie gewinnen. Und die Browns müssen gewinnen, weil sie gewinnen müssen. Oder irgendwas zu erfinden. Sie brauchen einfach Siege.
Wie viel Vertrauen hast du in die Browns-Defense? Also ich finde die eigentlich immer gar nicht so schlecht, aber die sind halt auch immer gut für Fuck-Ups und dann kriegen sie auf einmal gegen irgendwelche Teams 40 Punkte.
Ja, macht für mich keinen Sinn, weil ich finde sie auf dem Papier wirklich gut. Sowohl die Front als auch die Secondary. Linebacker habe ich gerade keine Meinung zu. ist die Schwachstelle, aber kann ich jetzt nicht sagen, inwieweit es eine Schwachstelle ist, also irgendwie, wo ich sie ranken würde.
Vom Personal sind die gut besetzt, aber so statistisch.
Naja, ich weiß es nicht. Also, da gehe ich diesmal dann auch mit der Ravens Defense, einfach weil sie den Run besser verteidigen und die Secondary, glaube ich, nicht so leiden würde. Okay, nächstes Spiel. Jaguars gegen die Tennessee Titans.
Okay, kannst du mir eine Offense nennen, die zahnloser ist als die der Jaguars außerhalb von Houston?
Wie ironisch. Eine zahnlose Offense und das Team heißt Jaguars.
Aber der wird zwar, also das habe ich vorbereitet.
Ja, gut, das war geplant, dann habe ich es jetzt versaut. Tut mir leid.
Nein, habe ich, es war nicht vorbereitet, aber ich habe, das Witzige ist, ich habe das gesagt und bis du es erwähnt hast, ist mir der Witz nicht aufgefallen.
Ah, nice. Ja, siehst du, deswegen, das ist, so arbeitet man zusammen, Tom, so macht man das. Ja. Ganz ehrlich, nö, weiß ich nicht und ich weiß nicht mal, ob die Texans die zahnlosere sind. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Wechsel. Letzte Woche waren sie es. Also es ist nicht so, dass die Jaguars gut waren, aber wenn du zwei Quarterback hast mit gleich viele Attempts, 13 und 14, Mills und Taylor, und beide zusammen nicht über 100 Yards zu werfen, war das wohl die zahnlosere Offense. Aber ich glaube, die wechseln sich da ganz gut ab. Die sind beide nicht gefährlich. Rowens tut mir jede Woche aufs Neue leid. Und ich finde absolut kein Case, wie das die Titans verlieren können. Die sind 26 gegen den Pass, aber egal. Also ich finde hier.
Aber sie, die Titans haben natürlich schon mal gegen die Jets verloren.
Ja,
Und
egal.
ja,
Und die Jaguars
also.
haben auch schon mal gegen die Bills gewonnen. Aber die Jaguars gewinnen nur, wenn die Defense hält und die Jaguars nicht gezwungen werden, Punkte zu machen. Und da muss ich
Ja.
sagen, ich glaube, also die Titans kriegen schon genug Punkte aufs Board. Also, natürlich, sowas kann immer passieren, aber ich würde, wenn du mir jetzt das Spiel gibst, Jaguars Bills, jedes Mal aufs Neue für die Bills tippen. Es gibt,
Ja,
also, das
definitiv.
ist einfach so
Also.
ein random Shit passiert dieses Jahr, aber ich würde es nie predicten. Das wäre mir jetzt, das
Absolut.
wäre ein Harakiri-UI. Das lassen wir mal. Also, ich weiß nicht, hast du irgendein Argument für die Jaguars? Irgendeins, wo du sagst,
Nein,
das ist
und
es?
wir müssen hier auch mal ein bisschen
Ja,
zu Potte
let's
kommen.
go.
Deswegen
Raiders Chiefs.
Sieg Titans.
Sieg Titans und wir
So,
kommen.
Raiders Chiefs.
Genau, Raiders
So.
Chiefs. So, ich tue mich schwer in diesem Spiel, weil ich vertraue einerseits nicht diesem System, dass Kansas auf einmal mit einer low-scoring, mittelmäßigen Offense spielt und einer starken Defense, aber den Raiders kann ich insgesamt aktuell noch viel weniger vertrauen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich den Raiders noch weniger vertraue, stand jetzt als den Chiefs, weil ich die nicht vernünftig einschätzen kann, gehe ich hier mit den Chiefs. Ich glaube, die Chiefs haben gerade so ein bisschen, haben Lauf. Irgendwo ein Stück weit und deswegen werden die das hier gewinnen gegen die Raiders. Zum wahrscheinlich gegen die Broncos hat sie den 12. Sieg in Folge oder so. Gegen die Raiders haben sie wahrscheinlich auch in den letzten 20 Spielen 18 gewonnen. Da wird es, ohne dass ich das jetzt weiß, aber es wird wahrscheinlich.
Vor 2 Jahren haben sie einen Highscoring-Gamer verloren. Das war so ein 36-33.
Ich glaube, es war mal so ein richtig geiles Spiel in Mexiko zwischen den beiden, aber ich glaube, das haben die Chiefs
Ja,
gewonnen.
genau.
Keine Ahnung, aber ich.
Ja, aber es waren, also die Spiele waren immer geil zwischen den beiden und einmal haben es halt auch die Raiders gewonnen und jeder hat sich gefragt, what the fuck?
Ja, ebenso, das
Das war,
waren
glaube ich, 2 Jahre
dann,
her.
ja, aber es
So, das war das
ist
Spiel.
schon die Minderheit, so, also der Spiele.
Ja, natürlich.
Deswegen die Chiefs, aber ich finde, die Chiefs könnten auch jede Woche einbrechen, habe ich das Gefühl. Also.
So sehe ich das auch. Exakt so. Und also meine Prediction ist eigentlich, wird es ein Low-Scoring-Game, das heißt, beide Teams scoren unter 24 Punkten, gewinnen es die Chiefs. Wird es ein High-Scoring-Game, gewinnen es die Raiders. Weil wenn die Raiders Offense läuft, dann spielt Derek Carr mutig und dann haben die Raiders eine Chance. Wird es aber so ein Ding, dass die Raiders Offense nicht läuft, dann werden die Chiefs einen Weg finden zu gewinnen.
Ja.
Und ich vertraue der Chiefs Offense halt auch gerade gar nicht.
Ich wünsche mir von den
Und die haben
Raiders.
halt wirklich.
Ja, nee, erzähl.
Und die haben, glaube ich, die haben nicht mal Personalprobleme. Also jetzt krasse.
Ich
Da läuft es einfach nicht.
wünsche mir von den Raiders einfach, dass sie ihre Aggressivität aus dem Cowboys-Game wiederfinden. Ihren Mut.
Ja.
Weil ich hasse es, konservativ zu spielen. Ich meine, du bist an dem Punkt, ja, wenn du verlierst, dann ist deine Season in Gefahr. Aber wenn du es nicht riskierst, dann wirst du auch nicht gewinnen. Vor allem nicht gegen ein Team wie die
Ja, dann
Chiefs.
ist sie auch in Gefahr.
Genau, dann
Genau,
ist
dann
sie
ist
auch
sie
in
halt auch in
Gefahr.
Gefahr.
Und lieber, also wenn ich als Fan sehe ich lieber ein Team deutlich verlieren und sage, ja, aber die haben es versucht und haben dann halt drei Touchdowns bekommen, reinbekommen oder haben nicht gescored, weil sie den vierten ausgespielt haben oder was weiß ich, was theoretisch dumm war. Aber das ist mir lieber, als zu sagen, ja gut, die haben verloren, es war knapp, aber es fehlte der Biss, weiß ich nicht. Deswegen, Aggressivität von den Raiders würde ich mir wieder wünschen. Und wenn sie spielen wie gegen die Cowboys, dann können sie auch die Chiefs schlagen.
Weiter geht's, würde ich sagen.
Die Saints gegen die Jets. Die Saints gegen die Jets. Ich finde, das ist auch ein schwieriges Spiel. Man tippt natürlich nicht unbedingt auf die Jets, aber es ist trotzdem ein schwieriges Spiel. Na?
Ja, also ich finde halt, ich habe exakt die gleichen Gedanken gehabt. Ich habe gedacht, also natürlich pickt man auf die Saints und ich habe ja auch auf die Saints getippt. Aber wenn ich jetzt drüber nachgedacht habe, so, naja, die Saints Offense ist halt fehleranfällig, die Saints Defense, in die habe ich jetzt einfach mehr Vertrauen als in die Jets Defense. Und das macht für mich den Unterschied, weil Taysom Hill wird Fehler machen. Ja, die macht Zach Wilson aber auch. Und Taysom Hill steht sich halt der Jets of Defense gegenüber, die ich eindeutig schlechter predikte als die Saints Defense. Und Taysom Hill wird aber Plays machen. Und also er wird Fehler machen, aber er wird halt auch positive Plays generieren können. Und das wird den Unterschied machen.
Ja.
Weil Zach Wilson hat vielleicht mehr Armtalent und mehr Quarterback-Skill, aber es reicht halt nicht.
Taysom Hill war letzte Woche gegen die Cowboys am Ende nicht so gut, weil er gezwungen wurde, den Ball zu werfen. So. Man musste den Rückstand
Ja.
aufholen. Mit Laufen geht das dann nicht. Da muss er halt werfen. Und da hat man ganz klar seine Schwäche gesehen. Aber die Cowboys-Defense ist jetzt schon mal besser als die Jets-Defense. Und gegen die Jets-Defense wird er wahrscheinlich nie in die Situation kommen, dass er einem großen Rückstand hinterher rennt und kann trotzdem laufen. Und wenn er das kontinuierlich genau. Das ganze Spiel durchziehen kann, dann vertraue ich halt ihm und Ingram und gegebenenfalls Kamara, falls er fit ist, mehr, dass sie diese schlechte Run-Defense der Jets knacken, die auf 30 gerankt sind. Witzigerweise nicht auf 32. Chargers und dann Texans sind noch schlechter. Schade.
Was kein Premium-Siegel
ist. Was kein Premium-Siegel ist. Und ja, deswegen vertraue ich da definitiv der Saints Offense, dass sie eher diese Jets-Defense knackt, als dass Wilson, der definitiv eine Connection mit Moore so langsam aufbaut. Ja, und wo ich auch sage, okay, da können das heißt, Passing.
Ich finde, die ist da.
Die ist, ja, die war da zwischen White und Moore. Die war da zwischen Flacco und Moore. Aber nicht unbedingt zwischen Wilson und ihm. Ich glaube, Moore ist
einfach mittlerweile in der NFL angekommen.
Ja, und, aber also, ja, aber er hatte. Right das Ding ist, als Wilson wieder zurück war. Ich auch. Aber als Wilson zurück war, waren seine Stats wieder. Also seine Targets. Wie oft wirft der QB dich an? Ja. Aber das geht auch in die Höhe. Ne? Und von daher glaube ich, da gibt es eine Connection. Die Saints Pass Defense ist nicht so gut. 22 gerankt. Aber am Ende laufen die Saints das hier zum Sieg. Also ich finde hier keinen Weg. Das kann dafür sorgen, dass die Jets Punkte machen und es ein bisschen spannend wird. Mit den Eagles konnten sie ja zu Beginn auch etwas mithalten. Aber am Ende wurden sie auch wieder abgeschlagen. Und ich glaube, das wird hier auch der Fall sein. Sieg Saints. Wo ich kurz überlegt habe. Okay. Ich habe kurz überlegt. So platziere ich hier ein Ü-Ei. Ich habe ganz kurz überlegt. Kommen wir zum Game Dallas Cowboys gegen das Washington Football Team. Und ich weiß nicht, ist das ein Ü-Ei? Ich würde schon sagen, das ist ein Ü-Ei, weil ich sage jetzt, hier gewinnt Washington. So, ich weiß nicht, die sind heiß, die haben eine 4-Game-Winning-Streak. Die Defense hat in diesen 4 Games nur 17,5 Punkte zugelassen, unter anderem gegen die Bucks nur 19. Und bei der Offense habe ich das Gefühl, die ist hyped. Ja, Heinicke ist kein Starter, long-term, aber aktuell macht er seinen Job gut. Und er hat Waffen. Gibson spielt immer besser, McLaurin ist für mich Number One Receiver, keine Frage. Die Offense kann genug Punkte machen, um die Cowboys auszuscoren. Und die Cowboys wiederum haben ein bisschen Struggle. Ja, obwohl sie all diese Waffen haben, kriegen sie die Offense nicht so ganz... Ja, ganz zum Laufen, wie zu Beginn der Season, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, Number One Scoring Offense und der, das ist sie aktuell nicht.
Ey, als wenn du meine Notizen lesen könntest. Es ist, ich habe hier aufgeschrieben, hier ist ein Ü-Ei drin.
Ah, aber du hast
ich habe es noch nicht als Ü-Ei, weil mein Ü-Ei ist komplett tatsächlich, kann ich argumentativ gar nicht bringen eigentlich, aber mein Ü-Ei ist ein Wunschpick. Aber hier ist definitiv ein Ü-Ei drin, weil seit der Bye-Week kriegen die Cowboys eigentlich einmal ihre Offense nicht mehr zusammen. Es ist jetzt das zweite Spiel in Folge, wo sie ihre drei guten Receiver mal auf dem Feld haben, plus Dalton Schultz. Und deswegen habe ich natürlich, ich erwähne Dalton Schultz hier, ja, er ist auch für einen Teil in seiner Klasse etwas überpräsentiert hier im Football Quark, aber es ist mir egal.
Noch ein Typ, der uns sein Jersey schuldet, also dir.
Richtig. Und aber er liefert auch ab. Also muss man ihm auch mal lassen. Er spielt eine gute Saison. Aber er ist kein Star-Receiver. Und auch kein Star-Thailand. Also
du bist natürlich oft frei, wenn die Leute um dich herum Lamb, Cooper und Gallup heißen. Wobei, nein, das nehme ich zurück, weil er hat ja auch performt, wo die alle verletzt waren.
Ja. Genau. Also von daher, also er spielt eine gute Saison. Worauf ich hinaus wollte, seit der Bye-Week machen die halt keine 30 Punkte mehr im Schnitt. Und seit der Bye-Week hat halt Dak Prescott auch nicht mehr sein Zielwasser so gefunden, wie er es vor der Bye-Week hatte. Also er hat auch nicht mehr 70% Completion. So, und mit die Cowboys Defense ist halt bestenfalls durchschnittlich.
Jetzt musst du noch zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ja, aber es ist kein Ü-Ei, ich tippe trotzdem auf Dallas. Jetzt klingt das alles ja, sehr negativ.
Es kommt. Ja, mein Punkt, man muss sich ja auch entwickeln können.
Ja.
Die Receiver der Cowboys spielen ja jetzt auch zusammen. Das heißt, der Offensive Gameplan kann sich darauf jetzt auch mal aufbauen, dass sämtliches Talent auf dem Feld ist. Ja, also aber die Streak spricht definitiv für Washington. Ich sage aber, die Cowboys setzen hier auch irgendwo ein Statement, weil ich glaube, es geht gerade vielen so, dass sie dann doch auf Washington tippen. Vom Gefühl her, weil sie einfach gerade einen besseren Lauf haben. Ich setze auf Dallas. So.
Also, das ist zwar kein Ü-Ei. Du hast diesen ganzen Pick so verquert erklärt, dass man jetzt denken könnte, du hast den Ü-Ei-Pick hier. Es wirkt, also so wie du das beschrieben hast, wirkt es jetzt so, als hättest du das Ü-Ei, indem du auf Dallas tippst. Ja. Ich habe hier das Ü-Ei. Ja, ich tippe auf Washington. Insgesamt würde ich schon noch sagen, das ist das Ü-Ei. Ja.
Ja, ich würde auch, also wir müssen es jetzt tatsächlich mal an Wettquoten oder so festmachen. Aber ich vom Gefühl her würde ich sagen, ist Dallas Favorit. Ich verfolge die NFL seit ein paar Wochen, würde ich sagen, ist Washington Favorit. Also überleg mal, du hast vor 4 Wochen angefangen, die NFL zu verfolgen. Dann denkst du halt, Washington ist besser als Dallas.
Das kann sein. So wird sich keiner fühlen, der das hier hört, weil die hören ja seit Anfang an Football-Quark. Die sind ja vorbereitet.
Ja, die sind ja auch immer top prepared, deswegen. Also ich finde, es ist definitiv ein UI-Pick wert, weil ich hätte es sonst auch, also ich will halt auch einfach nur auf Dallas tippen.
Alles klar, kommen wir zum nächsten Spiel. Atlanta Falcons so. Gegen die Carolina Panthers. Oi.
Das Spiel fand ich richtig schwer.
Ja, ich auch.
Muss ich sagen. Ich
auch.
Also weil das die Panthers finde ich eigentlich sind ein richtig gutes Team. Die Defense gefällt mir, die Waffen gefallen mir in der Offense, die O-Line gefällt mir natürlich nicht. Und bei den Falcons ist es genau umgekehrt. Das Team finde ich eigentlich nur, also ich feiere halt Cordarrelle Patterson, so wie ihn jeder feiert. Ich sage, Matt Ryan ist halt in dem Spiel definitiv der beste Quarterback auf dem Feld. Ja, Pitts ist noch nicht so weit. Also jedenfalls nicht, um das ganze, die ganze Offense da zu übernehmen. Da gefällt mir eigentlich total wenig. Also auch die Defense der Falcons gefällt mir eigentlich nicht. Bei den Panthers gefällt mir mehr, aber die haben halt keinen Quarterback. Und vom normalen Skill-Level-Talent her würde ich immer auf die Panthers setzen. Aber solange diese Quarterback-Situation bei den Panthers nicht gelöst ist, kann ich nicht auf die Panthers setzen.
Wo ist Sam Darnold?
Wie willst du das hin?
Wo ist Sam Darnold?
Ja, wo ist Sam? Also selbst Sam Darnold ist hier gerade die beste Option. Und solange diese Situation nicht geklärt ist, kann ich nicht auf die Panthers setzen. Und es tut mir fast leid. Weil ich das Team eigentlich feiere und auch gut finde und talentiert finde.
Geht mir genauso. Ich mag die Defense. Ich mag die Defense der Panthers. Ich mag sie wirklich. Aber wenn du kein Quarterback hast und deine ganze Offense, selbst wenn du einen funktionierenden Quarterback hast, auf Christian McCaffrey aufgebaut ist, den du auch nicht hast, ja, dann weiß ich nicht, was soll denn in dieser Offense laufen? Und die Waffen, ja, ich finde Moore ganz gut. DJ Moore?
Robbie Anderson?
Robbie Anderson finde ich okay, so, ne? Aber das ist jetzt,
ich ihn gut.
Ist jetzt auch nicht.
Also als Nummer 2 finde ich ihn gut.
Ja, aber ist jetzt auch nicht das Waffenarsenal schlechthin. Ne? Und mal abgesehen davon, zu denen wirft halt keiner. So. Ja. Zu denen wirft halt keiner. Genau,
weil der läuft halt tief. Keiner kann gerade tief werfen.
Ja, genau. Die brauchen,
Christian McCaffrey wäre der beste Quarterback dieses Teams.
Die bräuchten einen überragenden Tight End. Haben sie auch nicht. So, ja. Das wäre jetzt so eine Rückversicherung für PJ Walker oder wer auch immer das startet. Ich habe das gar nicht auf dem Schirm. So, also ich vertraue der Panthers auch ins Null. Und bei den Falcons denke ich mir immer noch so, ja, Matt Ryan, aber er ist zumindest erfahren. So, der kriegt das irgendwie über die Bühne. Ja. Er hat Patterson, das ist wichtig. Wenn der nicht da wäre, würde ich auf die Panthers tippen. Aber er ist da. Und Pitts, ja, wenn der genug in Szene gesetzt wird, kann der auch abliefern. Hat ein bisschen geschwächelt über die letzten Wochen, aber kann jedes Spiel wieder passieren, dass er da ein krasses Game hinlegt. Es ist, ich, ja, also nee, ich gehe da mit den Falcons und ich vertraue der Panthers Offense leider halt einfach gar nicht. Okay, also sind wir uns einig, beide die Falcons, hätte ich vor der Season so auch nicht gedacht bei dem Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel, Seahawks gegen Houston, die Houston Texans.
Ja. Also hier muss ich ganz ist klar ein Statement abgeben, da, das wird hier kein, erstens wird es kein UI, so, um das hier schon mal vorwegzunehmen, und es wird auch kein Hype-Train für die Seahawks. Also ja, die Seahawks werden jetzt ihr zweites Spiel in Folge gewinnen. Sie sind deshalb trotzdem nicht auf einem guten Weg. Weil Houston zählt halt gerade nicht. So, das ist meine Argumentation. Die Seahawks haben halt, sind individuell viel, viel talentierter. Sie werden Metcalf und Lockett halt anwerfen. Die haben so viel Talent, dass sie die Texans einfach überlaufen werden. Wahrscheinlich werden die Seahawks gegen die Texans sogar laufen können. In einem annehmbaren Schnitt. Und das sagt gerade alles über die Qualität der Texans. So, es ist mehr hier Texans-Hate und Seahawks-Hate als, hey, die Seahawks gewinnen zwei Spiele in Folge.
Ja. Was ich nicht wusste, ist, dass die Seahawks-Defense die Nummer 10-Defense in Punkte zugelassen ist. Das fand ich erstmal ehrlich gedacht. Sie ist aber auch auf 32 gerankt, was Passing Yards angeht. Und da muss man jetzt auch dazu sagen, ja, ob Jamal Adams im Passing Game jetzt da ist oder nicht. Ne? Ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. Ja. Und bei den Texans, wie gesagt, zwei Quarterbacks, beide zusammen, ja, 13 und 14 Attempts und trotzdem nicht 100 Yards. Ja, ist egal, wo deine Pass-Defense gerankt ist. Die wird trotzdem nicht gefährlich. Und da wird Russell Wilson einen Weg finden, diese Offense der Texans out to scoren. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Also vor allem mit dem Selbstbewusstsein, was man jetzt tanken konnte, mit dem 49ers-Win. Da mache ich mir keine Sorgen, das gewinnen die Seahawks, aber ja, das ist halt lange noch kein Zeichen, dass es jetzt bergauf geht. Gegen die 49ers zu gewinnen, ja, da muss man aber auch sagen, da ist ganz viel schiefgelaufen bei den 49ers und die haben aus ganz vielen Fehlern, die die Seahawks nun mal gemacht haben, keinen Profit geschlagen. So, also das war auch ein glücklicher Sieg.
Hat auch, genau, hat auch ganz, das, also das ist ja das, was ich bei der letzten Folge meinte, der Seahawks-Sieg hat mir nicht die Baseline gegeben, dass ich gesagt habe, ja, der Gameplan hat aufgrund von den und den Plays so gut funktioniert, darauf können sie aufbauen. Du kannst nicht auf einen Fake-Punt aufbauen, dass der halt wieder funktioniert.
Das ist ein Play, das machst du nur in der Situation, wo du halt wirklich nichts mehr zu verlieren hast, wo du sagst, ja, okay, komm, let's go, weil wir müssen das Spiel gewinnen, sonst sind wir definitiv raus. Wir haben eine Playoff-Chance von 1% oder was das war. So, und da musst du halt sowas bringen. Also das, der Sieg gegen die 49ers war Glück ein Stück weit und Dusel der 49ers. Und gegen die Texans brauchen sie kein Glück, aber es sind die Texans. Deswegen kannst du dann einen Sieg, wenn es denn so kommt, na, wir predikten ja hier nur, kannst du dann aber nicht allzu sehr überbewerten. Okay, genau. Kommen wir zum nächsten Spiel. Detroit Lions gegen die Denver Broncos.
Vom Feeling her würde ich hier, genau, also wenn ich bei Washington und Dallas gesprochen habe von Momentum und von Gefühl und so weiter, müsste ich hier eigentlich auf die Lions tippen. Ich kann es noch nicht ganz, weil bei den Lions war es halt auch so. Da ist halt auch viel zusammengekommen, dass die Vikings halt irgendwo inkonsequent gehandelt haben, Fehler gemacht haben, in der eigenen Defense Fehler gemacht haben, Coverage verkackt haben und so weiter. Aber, also hier steht zwar, okay, wir machen das anders. Hier steht Sieg Broncos bei mir auf dem Dings, ne? Aber die Broncos, die Offense hat mir so wenig gefallen, muss ich sagen. Und ich glaube, die Lions sind hyped. Und ich ändere jetzt hier live meinen Pick. Ich sage jetzt Sieg Lions. Das ist jetzt hier mein Ü-Ei. Die gewinnen 2 Spiele in Folge. Ich gebe mich dem Hype hin, weil die Broncos Offense hat mir so wenig gefallen. Und ich glaube, die Lions können die stoppen. Ich glaube, da ist ein ganzer Sack Kartoffeln von deren Schultern gefallen. Und deswegen Sieg Lions.
Witzig. Weil als ich meinte, haben die Jaguars back-to-back den Number One Overall Pick, hast du sehr inbrünstig, und bei meiner Overreaction, da ging es auch um die Lions, hast du sehr inbrünstig den Standpunkt verteidigt. Gegen wen sollen die Lions denn jetzt noch gewinnen? Und dann gewinnen sie direkt bei dir. Gewinnen sie direkt bei dir das nächste Spiel. Ja, nice. Ja, nee, ich gehe mit den Broncos. Aber nicht, weil mir die Offense von den Broncos so gut gefällt. Da glaube ich tatsächlich, dass die Defense der Lions das stoppen kann. Aber die Secondary der Broncos ist besser als die der Vikings. Und Goff hatte letzte Woche ganz gute Zahlen. So konnten sie dann auch den Verlust von DeAndre Swift kompensieren. Goff wird gegen die Secondary der Broncos nicht so gute Zahlen auflegen. Und dann wird es am Ende nicht reichen.
Keine Frage.
So, und das wird für mich der Knackpunkt.
Das ist hier ein Hype. Das,
ja, nein, alles gut.
Das ist hier ein Hype. Das ist ein Hype-Pick.
Es gibt wenig Picks, wo ich mich so gerne irren würde wie bei dem. Und das hat nichts mit den Broncos zu tun, sondern ich würde mich für die Lions freuen, wenn sie sagen können, wir haben eine Winning Streak. Das wäre doch ziemlich sexy, wenn das gehen würde. Aber ich glaube nicht so richtig dran. Ja, aber lassen wir uns überraschen. In dem Spiel ist auf jeden Fall, es ist nicht utopisch zu sagen, ja, das gewinnt
ja, also die Lions. Ist jetzt, vom Talent her und so weiter, es spricht alles für die Broncos.
Ja, aber es ist okay. Hättest du jetzt gesagt, ja, ich sage jetzt einfach hier live aus dem Bauch heraus, die Texans gewinnen gegen die Seahawks. Hätte ich gesagt, weiß ich nicht, aber hier kann ich es mir vorstellen. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die New York Giants gegen die Los Angeles Chargers. Und es ist egal, welcher QB da spielt. Keiner kann mit Justin Herbert mithalten. Und es ist auch schon fast egal, wer da die Receiver sind für Justin Herbert. Weil er hat auch gezeigt, er hatte Spiele, da hatten dann halt die Titans über 100 Yards, wenn es mit Mike Williams und Keenan Allen nicht funktioniert hat. Oder Eckler hatte an die 100 Yards oder was auch immer. Ne? Also er kann auch andere Waffen benutzen und diese Offense kann hier, glaube ich, nicht mithalten. Also sobald die Chargers über 20 Punkte scoren, ist das Ding durch. Und ich glaube, das wird der Fall
sein. Genau, also so sehe ich das halt auch. Also dieses Game, wenn die Giants einen Shot haben wollen, dann müssen sie es schaffen, die Chargers Offense wirklich A vom Feld zu halten. Das heißt, ihre eigene Offense muss irgendwie einen Weg finden, auf dem Feld zu bleiben. Und hier erwarte ich auch jetzt, ist jetzt die dritte Woche nach dem OC-Change, dass da irgendeine Entwicklung mal kommt. Das sehe ich halt auch im Moment gerade noch nicht. Für mich spielen die das Gleiche wie vorher, mit ein bisschen mehr Trickplays. Und das, wie gesagt, auf Trickplays baust du keine Offense auf. Und wenn die Giants Defense es schafft, die Chargers ineffektiv zu halten, dass sie nicht scoren und auch wenig scoren, und ich rede hier auch wirklich, wahrscheinlich sind 20 Punkte zu viel. Wahrscheinlich, sobald die Chargers 14 Punkte machen, haben die Chargers gewonnen. Ist ein Low-Scoring-Game, dann haben die Giants eine Chance.
Ja, aber dann halt auch wirklich.
Aber ich gehe hier bei Sieg Chargers. Dann
auch wirklich low, low, low. Und das ist so ein Spiel, wo man sagen muss, ja, Chargers, ihr geht gerne irgendwo bei vierten Versuchen und all sowas, aber das ist ein Spiel, protecte einfach den Ball, geh vom Feld bei einem Drive, ist egal, dann machst du halt im nächsten Drive. Du brauchst halt wirklich nur diese geringe Anzahl an Punkten, um das Spiel zu gewinnen. Also mach keine Fehler, spring nicht 5 Yards durch die Luft, um irgendwie das First Down zu kriegen und dann zu fumblen. Egal, sieh ein, okay, der Drive ist tot, weil du wirst genug Chancen haben zu scoren und erzwing es nicht und du brauchst nur wenig Punkte. Und wenn die Chargers das verstanden haben, können sie das Spiel gewinnen. Aber das müssen sie halt auch erstmal verstehen. Also ich feiere es, dass sie so spektakulär spielen, aber manchmal musst du dann halt auch einfach ganz rational und unschön spielen und dann so ein Spiel gewinnen und eintüten.
Football smart.
Genau.
Einfach Football smart
So, und
sein.
im Zwei, so wie Bill Belichick dann halt einfach nur dreimal wirft. So. Aber wenn du
Ja,
weißt, das hilft, dass
genau.
ich das Spiel gewinne, dann mach das. Okay, nächstes Spiel. San Francisco 49ers gegen die Cincinnati Bengals. Schwieriges Spiel, finde ich. Ich persönlich finde, das ist ein
Das
schwieriges
ist
Spiel.
auch so ein Spiel, was ich auch einfach gar nicht predikten kann. Und das ist auch eins der Spiele, wo ich habe hier spontan Sieg Bengals gesagt. Und bin dann hinterher dafür so gekommen, also als ich mich dann da mehr mit beschäftigt habe, war ich eigentlich vom Bauchgefühl her schon wieder bei den 49ers. Aufgrund der Pass-Defense der 49ers, aufgrund der Defense der 49ers, aufgrund der Inkonstant der Bengals. Sage, aber ich vertraue jetzt hier einfach, dass eine Inkonstanz die Konstante in der Bengals Season ist und dass sie jetzt gegen die 49ers gewinnen.
Ja, das sind halt beides so Teams, ja, kann alles drin sein. Und wenn ich mir einfach nur mal die Waffen angucke, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass das ein Shootout zwischen Garoppolo und Burrow wird. Weil Samuel, Mitchell, Kittle und Ayuk gegen Mixon, Higgins, Chase und Boyd. Das ist schon eine Ansage, ne? Da sind, finde ich, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Spieler dabei. Und mit denen kannst du arbeiten. Und diese Woche hat voraussichtlich Kyle Shanahan Deebo Samuel auch zurück. Da bin ich gespannt. Also, das wird auf jeden Fall ein Offense-Game, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber am Ende macht die Defense den Unterschied. Und ich glaube, die 49ers-Defense hat einfach so zwei, drei Plays mehr. Ne? Aber statistisch kann ich da auch schon wieder, ich habe es mir mal rausgeschrieben, im Passing-Game, ja, sind die 49ers auf 5, die Bengals auf 27. Also, da könnte der Gameplan der 49ers aussehen: wir werfen. Und bei den Bengals ist es so: Run ist auf 4. Ja, viertbeste Run-Defense, aber Pass der Run der 49ers ist auf 18. Also genau das Gegenteil. Hier könnte der Gameplan der Bengals aussehen: Mixen, let's go, let's go, let's go, let's go, all day. So, wenn das funktioniert und Mixen ganz viel Zeit von der Uhr nimmt, dann wird es schwierig für die 49ers, aber ich glaube, die 49ers finden Weg und die Bengals sind am Ende gezwungen, auch viel zu werfen. Und das, ja, das, du, es ist hier wirklich, es ist ein 50-50-Pick und ich sage 49ers.
Ja, ist doch,
Was?
also ich finde es auch mal gut, wenn wir jetzt hier nicht einig
Ja,
sind.
du hast Bengals gesagt, ne?
Also,
Ja, genau.
ja, ich hatte Bengals gesagt, aber halt auch ohne, mit wenig Überzeugung.
Okay. Oh, shit. Ja, jetzt bin ich gegen meinen Kasten hier gekommen. Okay, die Buffalo Bills gegen die Tampa Bay Buccaneers. Auch wieder so ein schwieriges Game irgendwie.
Ja, das Ding ist halt, das ist so ein Game. Also ich sieg Bucks für mich, ne, weil ich Tom Brady und seinen Waffen vertraue, aber der Bucks Defense vertraue ich halt gar nicht. Aber ich vertraue halt auch der Bills Offense nicht. Und die Bucks Defense hat eine Stärke, das ist die Run Defense, aber die Bills können sowieso nicht laufen.
Ja.
Von daher ist das, naja, und die Secondary der Bucks ist anfällig. Und wenn die Bills sich darauf berufen, dass sie halt viel werfen werden, dann haben sie eine Chance gegen die Bucks.
Ich habe es mir so rausgeschrieben: ein
So.
Low-Scoring-Game gewinnen die Bills, ein High-Scoring-Game gewinnen die Buccaneers. Und es wird ein, ich könnte mir vorstellen, so ein 31 zu 27 und dann gewinnen das die Buccaneers. So. Weil
Ja, das würde ich
in der
mitgehen.
Defense der Bills ist das Run-Game die Schwäche, also wenn man gegen die Bills-Defense läuft, haben sie ein bisschen Probleme und Fournette wird immer mehr zum Faktor und ich glaube, also wenn jemand in der Secondary eine Schwachstelle identifizieren kann, dann ist es Tom Brady. Und jetzt wird es richtig wehtun,
Ja.
dass Tre'Davious White out ist. Das könnte so ein
Das ist
Spiel
nämlich der
sein, wo es
Punkt.
richtig schmerzt, weil das sieht Brady. Brady findet den Weak Spot und dann reicht's. Also ich glaube, es wird, die Bills Offense wird zurückkommen, aber dann wird es ein
Schwierig, ne?
High-Scoring-Game und dann hat Tom Brady die Nase vorn. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Chicago Bears gegen die Green Bay Packers.
Es gibt, glaube ich, wenig Spiele, die so viel Tradition
Das
haben.
ja.
Und es gibt wenig Spiele, wo ich mir einrede, dass dieses Spiel eng wird. Aber ich glaube, in der Realität wird es halt nicht eng. Egal, ob Andy Dalton oder Justin Fields starten, das ist mir wurscht. Aaron Rodgers wird dieses
Ja.
Spiel gewinnen.
Ja, genau.
So.
Also nicht nur Aaron Rodgers,
So.
sondern Aaron Rodgers und seine Defense.
Ja.
Weil ich sehe hier keinen Weg, dass
Ja,
die
genau.
Bears Offense diese Defense knackt und dass
Genau.
Rodgers diese Offense outscoren kann. Ich glaube,
Da sind wir uns
ist
alle
kein
einig.
Geheimnis. Und Aaron Rodgers hätte noch viel
Ja.
krassere Stats, wenn nicht, also aber sein Running Game funktioniert auch. So, also es funktioniert ja auch mit Aaron Jones und AJ Dillon. Also die können die Bears auf so vielen Ebenen vor Probleme stellen, dass ich hier keinen einzigen Punkt finde, wo ich sagen würde, ja, habt mal die Bears im Blick. Nee, gar nichts. Also es wäre für mich eine riesen
Ich hab
Überraschung.
sie mal nicht im
Das ist für
Blick.
mich vielleicht sogar der fast deutlichste Pick diese Woche, dass die Packers das gewinnen. Wow.
Ja.
Ich komme auch noch frisch aus einer Bye Week, also let's go.
Ja, also ich sehe das auch so. Vielleicht ist die Bye Week der einzige Grund, den man argumentieren kann, dass sie aus ihrem natürlichen Rhythmus gekommen sind.
Das ist jetzt sehr weit hergeholt.
Das
Und
muss
gibt mir nur
natürlich.
noch umso mehr Recht, dass das ein Spiel war, wo man sich sehr sicher sein kann. Kommen wir zum Montagsspiel. Und das ist wirklich mal ein Primetime-Spiel. Die Los Angeles Rams gegen die Arizona Cardinals.
Hier habe ich mein Ü-Ei platziert.
Oh. Oh, dass die Rams mal auch ein
Und
Ü-Ei-Kandidat sind, ne? Das hätte man vor der Season, glaube ich, auch nicht gedacht. Aber, also ich gehe davon aus, dass du auf die Rams getippt hast.
ja, ich habe auf die Rams getippt und ich muss halt sagen, es spricht nichts für die Rams. Die gewinnen keine Top-Spiele. Sie haben jetzt gegen die Jaguars mal gewonnen. Aber ich sage halt aber auch, also ich habe das Ü-Ei deshalb genommen, einfach tatsächlich, weil ich möchte nicht, dass die Rams Saison abgeschrieben wird, sondern ich möchte ja, dass die zu den Top-Teams gehören. Und wahrscheinlich ist mein Lions-Pick das viel größere Ü-Ei. Aber ich möchte, dass die Rams ihre Offense auf die Kette kriegen, dass Stafford in einem Top-Spiel performt gegen die Cardinals, dass sie ihre Waffen wie Van Jefferson oder gerade Van Jefferson besser einsetzen, dass OBJ vielleicht auch mal in einem Primetime-Spiel performt. Das passiert nämlich sonst auch nicht. Und dass sie ihr Running Game durchkriegen. Und ich hab keine Argumente, warum das auf einmal gegen die Cardinals klappen sollte. Weil die Cardinals sind ein richtig balanced Team. Die sind auf beiden Seiten gut. Kyler Murray ist jetzt die zweite Woche in Folge wieder fit. Das heißt, da wird's auch, der Rost wird irgendwie abgelegt sein. Und sie geben mir auch keinen, also die Cardinals geben mir jetzt hier auch keinen Grund, dass sie irgendwie schwächeln. Außer halt gegen die Rams.
Ich mach's kurz. Arizona Cardinals. Hier, ich habe kein Vertrauen. Wir haben unterschiedliche Anforderungen an dieses Team. Ich bin enttäuscht von den Rams ein Stück weit. Und
Ich auch.
du
Ich auch.
hoffst, dass du das noch am Leben erhalten kannst und dass sie jetzt das
Genau.
Top-Team hier schlagen. Und ich denke einfach, nö, gut wird ja nichts. Das
Ja.
bestätigt mich dann
Ja, so
einfach
weit bin ich
nur.
noch nicht.
Ich ein Stück weit
Genau.
schon. Und für mich waren die Rams ja sogar Super Bowl-Siegerkandidat. So, von daher.
Für mich waren es die Browns. Also von
Ah,
daher,
okay,
also ich bin da ganz raus. Was mein Pick
du
war.
bist tiefer gefallen. Du
Was?
bist tiefer gefallen.
Ja, so.
Aber wir sind
So, ich
paar.
habe vor der Saison gesagt, ich tippe auf die Browns und setze mich hier auf den Hype-Train. Ich gehe so weit, dass die Browns nicht Super Bowl Champion
Ich
werden.
würde sagen, der Hype-Train ist souverän entgleist. Ne? Und ich weiß noch, wie
Ja.
einmal, wer? Corbin. Torben, du darfst den
Ja.
Hype-Train nicht verlassen. Also Corbin, ne? Bei allem Respekt, ich hoffe, du hast ihn auch verlassen. Weil es gibt keinen
Ja.
Grund, auf diesem Zug zu bleiben. Okay, wer ist in der Bye Week? In der Bye Week haben wir die Colts, die Dolphins, die Patriots und die Eagles. Ja. Ist schön, vier Teams. Ich mag es, wenn es vier Teams sind, dann hat man weniger Vorbereitung für die nächste Folge.
Das stimmt. Deswegen, wir müssen hier
Let's
weitermachen.
go.
Weißt du womit?
Ja, hau raus.
Werbung 2. Firstdown.eu, Quark 10, 10% auf NFL-Caps und Beanies, also auch warme Mützen. Das heißt, wenn eure Ohren kalt sind, holt euch eine NFL-Beanie oder eine coole Cap und mit Quark 10 spart ihr dann 10%. Werbung Ende.
Alles klar, kommen wir zu unseren Over und Unders. Ich finde es übrigens immer wieder krass, ich habe gar nicht so viele Notizen hier stehen und denke mir immer, ja, unser Podcast müsste eigentlich in 20 Minuten durch sein. Und dann sind es schon wieder 50 Minuten, aber gut. Unsere drei Thesen. Tom, erzähl doch mal deine erste.
Die Giants Offense hat keine 180 Passing Yards.
So geil. Jetzt sprechen wir uns irgendwie ab. Ja, also da können wir auch schon wieder koppeln, die beiden Thesen hier, weil ich habe, Jake Fromm wird wohl für die Giants starten. Daraus machen wir jetzt einfach mal, er wird starten und er wird 200 plus Yards erwerfen und trotzdem verlieren. Also beantwortet das deine These, indem ich meine These stelle, weil ja, er hat mehr als 180 Yards, aber nur knapp. Also wenn ich 200 plus sage, meine ich 201 oder so. Aber es wird nicht reichen. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir tatsächlich
Du
vorstellen.
willst es dir vorstellen.
Ich will, ich,
Du bist auf dem
nein.
Jake Fromm
Nein, ich will es mir
Hype-Train.
nicht vorstellen, weil sie gegen die Chargers spielen. Aber das dann wieder so richtig peinlich wäre. Aber ich weiß nicht. Ich find Quarterbacks, wenn man sie nicht auf dem Schirm hat, in der ersten Woche immer schwierig. ist immer schwierig dagegen.
Dann hätten sie es nicht verraten dürfen, dass er es da
ist. Ja, aber es gibt halt auch kein Tape von dem Typen. Das könnte wieder so eine Mike White-Nummer werden, nur nicht ganz so krass, weil sowas passiert nur einmal, dass jetzt irgendwie irgendein Backup aus der Versenkung kommt, 400 Yards wirft und so ein Shit. Das passiert jetzt nicht, aber 200 Yards fände ich auch schon wild, aber ich halte es deshalb für realistisch. Aber es ist, ja, die Wahrheit liegt vielleicht dazwischen. Am Ende macht er 190, Torben. 190.
Okay.
Weiter geht's. Ja gut, okay, dann darfst du wieder gleich weitermachen, weil das war jetzt ja auch meine.
Die Patriots gewinnen an diesem Spieltag, auch wenn sie nicht spielen. Weil die Jets und die Bills verlieren
werden. Ja, danke, dass du das erklärt hast. Ich habe das schon verstanden, Tom. Ja. Gut. Gut. Oh, die Jets verlieren, ja, gut.
Ich lehne mich hier richtig weit aus dem Fenster.
Wobei ich immer noch der Meinung bin, ich hatte das wirklich kurz als UI überlegt, dass die Jets gegen die Saints gewinnen. Ich halte das für möglich. Nur muss man sagen, es kann den Patriots relativ egal sein, ob die Jets Spiele gewinnen oder nicht. Eine Gefahr werden sie wohl nicht mehr. Aber ja, die Bills, bei mir verlieren die Bills und dann gewinnen die Patriots, ohne zu spielen. Weil dann safen sie sich so Stück für Stück die Nummer 1 in der AFC East und vielleicht in der AFC, den Number 1 Seed. Ich meine, die AFC stellt sich ja permanent selber am Bein. Alle Teams stolpern hier irgendwie so da. Alle Teams in der AFC sind nur am Rumstolpern und die Patriots haben irgendwie so, haben die Rolltreppe genommen und sind so langsam vorbei.
Aber die sind am Anfang halt viel gestolpert. Ja, die haben halt am Anfang so gesagt, so, ja, okay, jetzt ist hier der Holzweg, aber ja, jetzt schmusen wir uns ein.
Aber hinten ist die ganz fett, Torben. So, also alles.
Ist das nicht die Ente, die fett ist hinten?
Ich sag, es ist die ganz. Patriots sind.
Die ganz ist vorne fett, Mann.
Warum ist die denn vorne fett?
Die ganz ist vorne
fett. Also wo ist denn für dich vorne fett?
Warte mal. Hinten ist.
So, die ganz ist relativ hinten rund.
Ist die. Ja, aber also der sagen wir es so. Also die Redewendung ist, hinten ist die Ente
fett. Nein, Mann. Echt? Hast du das jetzt gegoogelt?
Das habe ich gerade gegoogelt.
Irgendein Tier, was im Wasser lebt und Flügel hat, wird hinten fett. Und das sind dann jetzt halt die Patriots. Meine Güte. So, und am Ende guckst du aufs Ende der Season und das ist entscheidend. Und ich wollte jetzt noch irgendwas sagen, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall gebe ich dir recht. Die Patriots werden Sieger dieser Woche sein, ohne gespielt zu haben. Okay. Ich sag, wir bleiben auch hier wieder indirekt bei den Bills. Also bei mir direkt, bei dir war es indirekt. Leonard Fournette scored 2 Touchdowns und erläuft 80 plus Yards. Weil auch die Bucks identifizieren die Schwachstelle der Bills Defense.
Ich sag, dass er 2 Touchdowns hat, ja. Also 80 und 80 Yards, ja, gehe ich auch mit. Aber ich weiß nicht, ob er 2 Rushing Touchdowns hat oder ein Passing, also ein Catching Touchdown und ein. Ah.
Also ich habe mal geguckt, so Touchdown-mäßig hatte er halt in dem einen Spiel 4 und sonst nur 0 die letzte Zeit. Ja. Und ja, es war auch nicht so viel. Ich wollte erst 100 nehmen, habe nachgeguckt. Nö, 100 wäre zu krass. Nee. Aber 80 wäre auch, glaube ich, schon das beste Spiel der letzten Wochen. Ich glaube, selbst in dem 4-Touchdown-Game. Nee, da hat er 100 plus 116 oder so. Ja, das muss man ihm
genau, lassen. Genau, hat er genau 100
gehabt. Ah, okay, gehabt. Oder so. Ja. Ah, stimmt, genau 100.
100 Touchdown. Rushing Yards und 3 Rushing Touchdowns und ich glaube noch einen Catching Touchdown.
Andersrum wäre krass. 3 Rushing Touchdowns. Ich glaube, er hat sogar 4 Rushing Touchdowns, hat insgesamt 5. So crazy. Aber 4 Rushing Yards und 100 Touchdowns, das wäre.
Ich glaube es.
Ja. Ist auch egal. Ja,
es waren auf jeden Fall glatt 100 Rushing Yards.
Es war auf jeden Fall ein starkes Spiel von Leonard Fournette und ich könnte mir vorstellen, dass die Bucks auch hier auf ihn setzen werden. Okay.
Ja. Gehe ich mit.
Was ist deine dritte?
Gefällt. Also manchmal gehe ich bei solchen Sachen auch nur mit, weil mir die These gefällt.
Ja, in der Theorie ist es nice. Ja. Was ist deine dritte?
Die Cowboys, das ist tatsächlich mal eine Over and Under. Die Cowboys gewinnen mit 10 Punkten oder mehr.
Nein.
Ja, da war ich mir jetzt klar, dass du Nein sagst.
Ich habe gegen die Cowboys getippt, ne? Ja, ich habe gegen die Cowboys getippt. Und selbst wenn ich für die Cowboys tippen würde, würde ich glauben, dass es knapp wird.
Ja, also ich gehe halt auch nicht mit, ich gehe mit meiner eigenen These nicht mit. Ich glaube auch nicht, dass es 10 Punkte sind.
Sehr gut.
Ich sage es, die Cowboys gewinnen, aber meine eigene Argumentation war ja schon. Naja, eher ein bisschen wild.
Okay, ich sage Packers Shutout. Bears scoren 0 Punkte.
Nein, ich will sowas nicht. Ich will sowas immer nicht sehen. So, das ist auch wieder so ein Ding. Dann lass den Kicker einen 50-Yard-Field-Goal treffen.
Ist das so? Bist du der Typ Mensch, der sagt, okay, wir können jetzt hier versuchen, im letzten Drive noch einen Touchdown zu erzielen oder wir lassen den Kicker kicken, einfach damit wir 3 Punkte haben?
Ja. Ja? Ey, bevor wir hier 0 Punkte machen, ne, sage ich, wir kicken jetzt mal. Also wirklich, okay. Das ist.
Ich würde sagen, spielt jeden vierten Versuch aus und versucht, diesen Touchdown zu kriegen. Aber gut.
Ja, aber wahrscheinlich mein letzter Spielzug wäre dann auch nicht der Kick. Da würde ich dann sagen, ist wurscht, dann probieren wir jetzt hier alles aus. Aber ich würde halt schon im zweiten oder dritten Quarter mal versuchen, einfach mal einen Ball zu kicken,
Ja, gut.
damit die Null da von der Tafel kommt.
Ja, gut, aber da hast du vielleicht noch Hoffnung aufholen zu können und dann reichen meist 3 Punkte nicht. Ist egal, ich könnte es mir vorstellen, aber 0 Punkte ist schon immer relativ wild.
Ja, ist schon immer hart. Das will ich immer nicht sehen.
Okay.
So, ich würde sagen, wir kommen zu Shots
Ja, let's
Fired.
go.
Also die Donnerstag, die heute überreißen wir auch einfach hart. Shots fired diese Woche. Receiver der Bengals gegen Secondary der 49ers. Tobi hat die Secondary der 49ers, ich habe die Receiver der Bengals. Und ich muss halt sagen, ich habe mich, glaube ich, von einem Matchup, was man sich raussucht, noch nie von meiner inneren Meinung her so geirrt wie bei diesem Shots fired, weil ich vom Talentlevel der Bengals halt überzeugt bin und vom niedrigen Talentlevel der 49ers Secondary eigentlich auch überzeugt war. Und mir dann die Statistik angeguckt habe und gedacht habe, ja, okay, ich habe gar keine Ahnung von Football, ich sollte diesen Podcast abbrechen.
Den Moment hatte ich so ein bisschen, aber es war nicht der krasseste. Der krasseste war für mich immer noch Trevon Diggs. Das
Ja,
war, das
okay,
war,
ja,
das war,
stimmt.
das hat meine Augen dann doch sehr zum Rausploppen
Ja.
gebracht. Das war eye-opening. Ja, also das war crazy, dass er so scheiße in Coverage ist und so viel Picks hat. Zumindest Stand, wo wir die
Ja.
Folge gemacht haben. Ja, okay, aber
Das glaube ich immer noch
wir haben
so.
jetzt dieses Matchup, aber ich muss dir halt auch sagen, ich finde die Secondary trotzdem nicht gut. Also die individuelle Klasse der Secondary, der 49ers, ist jetzt nicht überragend und den einzigen Spieler, den man wirklich kennt, ist Josh Norman. Und den halte ich für eine sehr große Nervensäge. So, und den finde ich prinzipiell nicht mal gut. So, der hatte sein eines krasses Jahr bei den Carolina Panthers, der wurde jetzt geholt, bisschen Verletzungspech, bla 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 und so weiter. Jason Verrett ist ausgefallen, was ich sehr, sehr traurig finde für diese Secondary, weil das wäre für mich der Starspieler gewesen in dieser Secondary. Aber leider ein Spieler mit sehr, 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 sehr
Vom
großem Verletzungspech seine ganze Karriere hinweg.
Talent her ist das ein Number One Corner.
Ja, jetzt.
Muss man ganz klar so sagen. Also.
Jetzt haben sie Josh Norman, der prinzipiell in jedem Play irgendwie rumbitscht und einfach nur unangenehm ist. Ich gucke dir und denke mir, du bist einfach nur peinlich, ne? Du bist einfach nur peinlich.
Du bist einfach nur
Ja, so Richard
unangenehm.
Sherman war wenigstens oder ist ein cooler Trash-Talker. So, weißt du, das, bei
Ja.
dem hat das Swag. Bei Josh Norman ist es wie das kleine Kind, dem man die Schaufel wegnimmt. Es nervt mich. Also ich mag Josh Norman nicht. Ich glaube, so viel kann man an dieser Stelle sagen. Als Footballspieler, wie er off the field ist, keine Ahnung. Aber on the field finde ich ihn sehr, sehr nervig. Aber nichtsdestotrotz ist die Secondary oder beziehungsweise die Pass-Defense, da zählen ja dann auch Linebacker und Co. dazu, gerade weil die 49ers relativ viel Zone-Defense spielen, laut PFF primär Cover 3 und Quarters. Und da bist du dann natürlich abhängig davon, wie die ganze Defense spielt, auch die Linebacker underneath. Und ich bin auch ganz froh, dass die Secondary nicht Heavy Man spielt, weil ich glaube, dafür fehlt wirklich die individuelle Klasse. Aber das spielen sie nun mal. Und mit dieser Pass.
Spricht aber fürs
Ja,
Coaching.
absolut.
So.
Und mit dieser Passing Defense sind sie Nummer 5. Sie lassen im Schnitt 205 und 1 Yard zu. Das ist schon mal sehr, sehr gut, ne? Und meine Argumentation hier ist nicht, die Secondary ist krass genug, um die Bengals zu stoppen, weil ich weiß um die individuelle Klasse der Bengals Receiver. Das sind schon gute Receiver. Chase. Und ich weiß, warum du dieses Matchup genommen hast und ich weiß, warum du die Bengals wolltest, als ich dir die Wahl gelassen habe. Das klingt jetzt erstmal verlockend.
So, ich habe gedacht, es wäre einfach. Ich habe wirklich gedacht, es wäre
Ja,
einfach.
Chase, Boyd und Higgins. Also, die sind individuell den Cornerbacks und Safeties der 49ers, würde ich sagen, ja, sie sind sie überlegen, aber die 49ers sind mies gegen den Run. Was heißt mies? Aber da sind sie auf 18 gerankt mit 114,3 Yards pro Spiel. Das heißt, wenn du dann die Bengals anschaust und siehst, die haben Mixon, dann sieht der Gameplan der Bengals für mich so aus: Unleash Mixon. Gib ihm den Ball. Lauf, lauf, lauf. Und das wird auch funktionieren. Und ja, wenn ich jetzt an meinen Tipp von vorhin denke, müssen die Bengals am Ende das Passing Game rausholen, weil es nicht gereicht hat, nur mit Mixon zu laufen. Aber es wird ein großer Bestandteil dieses Spiels sein, dass Joe Mixon den Ball kriegt und die Wide Receiver nicht so in Szene gesetzt werden, weil die 49ers schematisch die gegnerische Offense im Passing Game limitieren können. Aber nicht durch ihre individuelle Klasse. Und das sage ich an dieser Stelle nochmal so deutlich, Torben, ich habe genauso gedacht wie du. Du musst dich nicht schlecht fühlen, weil du dich da falsch eingeschätzt hast. Ja.
Ich habe nicht mich falsch eingeschätzt, ich habe die Bengals falsch
Ja,
eingeschätzt.
so oder so.
Es geht hier nicht um meine Persönlichkeit, Tobias.
Okay, aber jetzt bin ich mal gespannt, was du so für Argumente für die Bengals hast.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich in dieser komischen Stimme rede, von wegen dö, dass ich dich nie Tobi nenne, sondern immer
Ja, das ist
Tobias.
doch sehr nervig. Das heißt immer,
Aber.
ich kriege Ärger. Also erzähl.
Ah, genau, das ist nämlich jetzt auch der Move. So. Wer hier gegen die Bengals tippt, kriegt auch Ärger. Ne? Man kann jetzt hier leider nicht auf Statistiken setzen, weil Joe Burrow wirft die meisten, statistisch gesehen, prozentual von seinen Würfen gesehen, die meisten Interceptions der Liga. Blöd.
Shit.
So. Er wird am meisten gesackt in der Liga. Blöd. Er verliert die meisten Yards dadurch. Blöd. Aber das Waffenarsenal der Bengals ist halt überkrank. Chase, T. Higgins sind zwei potenzielle Number One Receiver, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich sogar sich battlen werden, wer innerhalb dieses Teams Number One ist. Oder halt einfach nur die zweitbeste Anspielstation, aber auf einem richtig hohen Niveau. Dazu haben sie Tyler Boyd, der einer der unterschätzendsten Slot-Receiver ist. Sie haben Joe Mixon als Running Back, der auch einen Ball fangen kann. Und sie haben CJ Uzoma als Tight End immer noch und sind damit wahrscheinlich, was das Waffenarsenal vom Potenzial her angeht, Top 5
ja.
in der Liga. Kann man jetzt schon so sagen, und das wird in den nächsten Jahren noch deutlicher, weil Chase und Higgins sich definitiv noch krass entwickeln werden. Und auch Joe Burrow wird bessere Entscheidungen treffen. Diese Offense hängt natürlich auch von der O-Line ab und vom Decision-Making von Joe Burrow, weil trotz alledem spielt Joe Burrow ja eine gute Saison und ist ein krasser Leader dieser Offense. Ich kann hier nicht damit gehen, dass statistisch gesehen die Bengals halt eine gute Passing-Offense haben, weil statistisch gesehen haben sie das nicht, aber sie haben es halt immer mal wieder und dieses Potenzial erscheint immer mal wieder, dass sie halt richtig viel scoren können, wenn sie müssen. Und deswegen sind Statistiken dann halt auch verfälscht, weil sie halt aber auch so Downspieler haben, wo einfach nichts läuft. Ich sage, dass sie die Zone-Coverage und sie spielen tatsächlich, also Joe Burrow hat gegen Zone-Coverage ein Passer-Rating von über 110.
Das ist eine wilde Stat. Wo findet man so eine Stat?
Die habe ich tatsächlich einfach mir hart ergoogelt.
Das ist verrückt. Das ist wild. Das muss man erstmal rausfinden.
Und und das ist auch das einzige Argument, was ich habe. Und das zweite Argument ist, dass die 49ers-Defense das neunthöchste Passer-Rating der gegnerischen Quarterbacks zulassen. Ja, das ist nur oberes Drittel. Das ist die zweitbeste Statistik, die ich hier gefunden habe. Und bei meiner ersten Statistik weiß ich nicht mal ganz genau, auf welchen Zeitraum das gesehen wurde. Aber das muss ich jetzt leider hier dazu sagen, sondern ich habe einfach nur einen Artikel gefunden, wo das stand und habe es dann gesagt, okay, das nehme ich jetzt
zum Thema auf. Zwei-Quellen-Check.
Ja, das war in dem Fall nicht machbar. Ich glaube, dass die Bengals Offense und dass die Receiver Wege finden, nämlich genau in die Zwischenstellen. Wenn also Zone funktioniert ja so, dass man auch innerhalb der Zone Übergabepunkte findet und dass man genau hier ansetzt und dass jemand wie Tyler Boyd, und das ist nämlich mein Punkt, Tyler Boyd wird ein richtig gutes Spiel haben. Der hat mindestens 6 Catches und das Passing Game hat 280 Yards.
280 Yards, okay.
Und zwei Touchdowns.
280 Yards, zwei Touchdowns. Nehmen wir, kaufe ich. Kaufe ich, ja. Können wir machen. Ist schön.
Man muss dazu sagen, ich glaube, die 49ers Secondary lässt 200 Yards zu,
205. Also ich wollte 250 vorschlagen, aber jetzt hast du 280 gesagt, jetzt musst du damit leben.
Ja, das ist auch richtig. Aber deswegen, also ich glaube, wenn die Bengals es schaffen, ja, so richtig hart glauben tue ich jetzt auch nicht mehr dran, aber wenn die Bengals es schaffen, hier 280 Yards und zwei Touchdowns zu machen, ja, dann haben sie auch verdient gewonnen. Also.
Okay, ich fasse dieses Shots Fired nochmal zusammen. Ich finde meine Secondary prinzipiell mies und setze darauf, dass die Bengals die miese Run-Defense der 49ers ausnutzen werden und deswegen Mixen ganz viele Bälle geben werden. Und du setzt auf ganz komische Gründe und wilde Statistiken, einfach weil du keinerlei Vertrauen in deine Offense hast, obwohl du diese Waffen ja eigentlich feierst. Das war vielleicht das traurigste Shots-Fired-Segment, was wir jemals hatten. Gut, dass wir die Folge damit nicht beenden, sondern, Torben, wir haben ja noch ein Top-10-QB-Ranking im Angebot. Da müssen wir jetzt aber mal ein bisschen durchholzen, ne, weil sonst wird das ja eine Dienstagsfolge von der Länge. Deswegen würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lang rum, oder?
Richtig, ich glaube, wir nennen einfach nur, okay?
Okay.
Also ich habe auf Platz 10 Mac Jones.
Oh, Weiß ich nicht.
Ich wollte ihn dabei
Nach so
haben.
drei Passing-Attempts, da wurde seine Rolle in diesem Team dann doch nochmal klar, dass man mit ihm gewinnen kann, aber dass er nicht zwangsläufig diese Offense ist.
Bei dem Wetter.
Ja, du hast recht. Das ist ein Faktor, was wir letzte Woche vergessen haben. Das war natürlich auch ein katastrophales Wetter. Also es war kein High-Scoring-Wetter.
Ich hab's in dem Nebensatz
erwähnt. Okay, sehr gut.
Das haben wir
erwähnt. Okay, sehr gut. Weil man auch sagt, oh, die Bills haben auch nicht so viel gescored. Ja, weil Wetter und kein Running Game. Und kein Running Game bei so einem Wetter haben, ist prinzipiell sehr, sehr ärgerlich. Also das Werfen war schwierig. Aber bei mir ist 10 Joe Burrow.
Ja, den habe ich gehört.
Er hat einfach, ich muss einen Satz dazu sagen, er hat einfach das schlechteste Quarterback-Rating in meiner ganzen Top 10 mit 48,8.
Ja, er ist.
Das ist nicht gut.
Ja, also, das ist das ESPN-Rating. Das ist das
ESPN-QB-Rating.
QB-Rating.
Aber es ist auf jeden Fall das.
Genau,
QB-Rating. Nicht das PESA-Rating.
Das muss man ja immer dazu sagen bei diesen ganzen Statistiken, weil, also, was da immer alles mit reinspielt, ist schon ein bisschen wild.
PESA-Rating wäre ziemlich schlecht, 48,8, ja.
Ja, das wäre nämlich hart scheiße.
Das wäre richtig kacke.
So 48, so ist halt, ja, ist halt auch nicht überall.
Ist auch bei dem QB-Rating also nicht gut. Ist egal, ich habe da Joe Burrow auf 10 und ich finde man kann.
Also ich muss das zu Mac Jones, muss ich sagen, ist jetzt ein Fanboy-Pick. Ich will auch einfach ein bisschen seine Entwicklung hier ein bisschen mit fördern und sagen, hey, ich setze dich jetzt hier auf 10, wahrscheinlich leistungstechnisch bist du eher die 13, 14, 15. Ja, aber du hast es geschafft, dass dein Team
gewonnen. Seid ihr gegönnt. Ich habe ja auch definitiv einen Fanboy-Pick. Kommen wir ja noch zu.
Gut.
Also von daher alles gut. Ja gut, also 10 für dich, Mac Jones für mich, Joe Burrow. Wen hast du auf 9?
Ja. Josh Allen. Josh Allen halte ich eigentlich ja für einen besseren QB als Platz 9. Aber er hat in dieser Saison so inkonstant gespielt und die komplette Offense hat so inkonstant gespielt, dass ich ihn hier nicht höher setzen möchte. Und auch Josh Allen hat dann Fehler gemacht. Deswegen, Patrick Mahomes habe ich gar nicht in den Top 10, deswegen.
Echt? Okay, krass. Ja, doch, ja, ich schon. Ja. Ich schon. Okay, ich mache aber vielleicht hier gleich noch einen Live-Switch, weil ich gucke mir gerade so meine Stats an und denke mir, nee, das tausche ich gleich noch. Aber auf 9 habe ich Kirk Cousins.
Ja, okay.
Das ist vielleicht wild, aber ich finde, dieser Mann hat 3.353 Yards erworfen. Damit ist er vor noch ein paar anderen in meiner Top 10. So, er hat 25:3 Touchdown-Interception-Verhältnis. Damit hat er die niedrigste Interception-Anzahl und er wirft ja trotzdem viel. So ist ja nicht so, dass er wenig Picks hat, weil er kaum wirft, so wie ein Carson Wentz, der einfach Jonathan Taylor die ganze Zeit den Ball gibt und deswegen gar nicht in die Versuchung kommt, eine Interception zu schmeißen. Das finde ich schon ziemlich nice. 3 Interceptions kann ich nicht übersehen bei 25 Touchdowns. Im Vergleich, Patrick Mahomes hat auch 25 Touchdowns, aber 12 Interceptions. Und den habe ich höher. Nicht viel, aber einen Ticken höher. Deswegen Kirk Cousins für mich. Ich finde, es ist ein unterschätzter Quarterback, der, wenn er woanders spielen würde oder in einem anderen System, vielleicht besser aufblühen würde, beziehungsweise ich glaube, der blüht auch bei den Vikings auf, es passt einfach irgendwie noch nicht und irgendwie mag ihn niemand. Wenn man halt Vikings-Fans spricht, sagt man immer, ja, der muss weg, aber ich finde, statistisch gesehen, Cousins, gut, deswegen Kirk Cousins also, auf 9.
Also Kirk Cousins hat einfach nur einen schlechten Imageberater und diese Imageberatung übernehme jetzt hier ich habe nämlich Kirk Cousins auf 8.
Ah, nice.
Aus denselben Gründen, weil ich halt sage, so, ich habe jetzt Mahomes und Josh Allen aufgrund der Fehler halt abgewertet und Leute wie Mac Jones und Kirk Cousins jetzt hochgewertet. Josh Allen ist trotzdem vor Mac Jones, weil er einfach ein besserer Quarterback ist. Aber und Mahomes wollte ich jetzt hier einfach mal abstrafen, weil die Offense der Chiefs mir gerade nicht gefällt.
So. Okay.
Und Kirk Cousins ist einfach für mich gerade die 8 für Stand jetzt der aktuellen Leistung innerhalb der Saison. So, nicht vom Talentlevel her.
Ja, das muss man dazu sagen, Stand jetzt. Und deswegen kommen wir zu 8. Und hier nehme ich mal schnell einen Switch vor. Ich hatte da erst Dak Prescott, aber ich tausche nochmal. Ich setze Patrick Mahomes auf 8. Ja, ich setze Patrick Mahomes auf 8, weil ich habe hier die Interception-Anzahl dick markiert und ich kann da nicht drüber hinwegsehen, weil das ist ein Fehler, den er momentan nicht machen darf. Passing Yards, ja gut, 3.384. Ich meine, das ist für Mahomes schlecht. Also für Mahomes-Verhältnis ist das jetzt nicht überragend. Schlecht ist es nicht. Ja, das will ich damit nicht sagen. Ist nicht überragend. Aber auch sein QB-Rating ist nur 56,6. Gut, da könnte man argumentieren, Dak Prescott hat nur 49,5. Aber ich finde, Dak Prescott hat es eher verdient. Der kommt auch jetzt gerade aus einer Verletzung. Deswegen auch ein bisschen geschwächelt zum Ende hin. Keine Ahnung, das sind jetzt hier gerade sehr emotionale Gründe.
Tobi, wir wollten
Zeit. Du hast recht. Also auf 8, Patrick Mahomes.
Okay. Platz 7, Joe Burrow. Ja, er wirft viele Interceptions, aber er hat die schlechteste O-Line vor sich. Und da ist der Punkt, wo ich sage, ja, okay, Patrick Mahomes hat eine deutlich bessere O-Line als Joe Burrow vor sich und Patrick Mahomes wirft ähnlich viele Interceptions wie Joe Burrow. Und Joe Burrow ist ein Leader. Das sind die beiden Punkte, die ich hier mitgehe. Er muss viele Entscheidungen treffen, macht dann halt auch noch Fehler, ja. aber ich finde seine Entwicklung krass, ich finde sein Leadership krass, er hat talentierte Waffen, trotzdem gehört ihm hier das Team. Bei Kirk Cousins und den Vikings bin ich mir nicht sicher, ob das nicht Justin Jeffersons Team ist. Und deswegen Joe Burrow Platz 7.
Ja, Platz 7 dann bei mir logischerweise Dak Prescott. Auf die ganze Season gesehen, vielleicht ein bisschen anders, aber so in den letzten Wochen gefällt es mir einfach nicht so gut. Deswegen kommt Prescott hier nicht höher. Deswegen Dak Prescott bei mir auf Platz 7. Platz 6.
Da habe ich Matthew Stafford.
Oh.
Den hatte ich deutlich höher am Anfang der Saison. Aber die Rams-Offense hat mir jetzt, abgesehen natürlich vom Jaguars-Game, jetzt nicht so krass gefallen. Und er hat halt auch jetzt einfach zu viele Pick-Six geschmissen. Und das ist etwas, und die Offense nicht so bei den ganzen Waffen, also er hat OBJ jetzt auch noch nicht so ins Game gekriegt und so. Deswegen, ja, Platz 6.
Matthew Stafford.
Ich habe einen hier hochgeschraubt, der ihm sozusagen die Platzierung dann geklaut hat.
Matthew Stafford. Nee, den habe ich höher. Ich habe auf 6 Josh Allen. Weil, auch wenn man, also wenn man sich nur die Statistiken anguckt, sieht das immer noch gar nicht so schlecht aus. Es sieht nicht so aus, wie ich es mir erhofft habe. Ja, also es ist definitiv nicht die MVP-Season, aber es sieht nicht schlecht aus. Das muss man einfach mal so sagen. Wenn man dann auch noch dazu rechnet, dass er irgendwie so gar kein funktionierendes Running Game hat, finde ich die Statistik gut. Aber natürlich hätte ich vor der Season ihn höher gesehen. Platz 6 ist jetzt keine Erfolgsstory für Josh Allen mit den Erwartungen, mit denen man in die Season gegangen ist, aber für mich Platz 6, Josh Allen. Wer ist Platz 5? Ja.
Dak Prescott.
Hey.
Bei mir. Ja. Er orchestriert halt eine gute Offense irgendwo, auch für mich immer noch gute Offense, aber keine sehr gute mehr. Ist für mich aber auch so ein Pick, ich wusste nicht ganz genau, setze ich ihn auf 7, 6 oder 5 und ich habe ihn jetzt auf 5 gesetzt. Einfach aufgrund, so, das ist für mich ein Tier. Die anderen 4, die ich nenne, die finde ich deutlich besser.
Ja. Ja, tatsächlich. Also ich sag mal, die Range von 4 bis 8 war problematisch und Mahomes, Allen, Prescott kannst du aktuell setzen, wie du willst, glaube ich. Also findest du für alles einen Punkt und geht nur über eine emotionale Wahl, also eine Gefühlslage.
Für mich ist Platz 5 bis 12 komplett, also außer Mac Jones jetzt. Also Mac Jones ist jetzt ein Fanboy-Pick, aber Platz 5 bis 12 im QB-Ranking, ich finde hier für jeden ein Argument für irgendwas.
Okay, also Platz 5, Dak Prescott, ne? Habe ich jetzt, ja genau. Platz 5, Dak Prescott, ja. Bei mir ist Platz 5, Justin Herbert. 3611 Yards, das ist verdammt viel. Er hat das höchste QB-Rating von allen mit 67,3. Und ich habe das Gefühl, die Spiele, wo er statistisch nicht so gut spielt, liegt es nicht an ihm, sondern an, das klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber an allen anderen. Inklusive OC und viele Drops und so weiter. Also Justin Herbert versucht immer Wege zu finden, zu gewinnen und die schlechten Spiele gehen nicht auf ihn. Dann haben die Chargers schlecht performt, aber nicht zwangsläufig Justin Herbert. Und in den starken Spielen sieht man das Potenzial von ihm. Und ich glaube, der wird noch für sehr viele Jahre sehr weit oben in diesem QB-Ranking bleiben. Justin Herbert, Platz 5. Und vielleicht könnte man einen Case machen, dass ich ihn sogar auf 4 hätte setzen können, anstatt Matthew Stafford. Aber aktuell Platz 5.
Jetzt hast du Platz 4
verraten. Ja, das dachte ich mir schon. Weil sonst wäre ich sehr überrascht gewesen. Ist schön, dass ich dachte, ich mache den Fanboy-Pick, aber Tom hat Justin Herbert noch höher. Ja, nice.
Ja, richtig. Ich habe nämlich, du hast jetzt einmal deinen Platz 4 verraten. Mein Platz 4 hast du jetzt auch verraten, weil das ist nämlich Justin Herbert. Ja. Er hat das beste QB-Rating und ich habe bei ihm das Gefühl, dass er dafür sorgt, dass diese Chargers-Offense so ein hohes Potenzial hat, trotz des miesen Gameplans. Und deswegen, wenn du das schaffst, dass du nicht in den perfekten Umständen bist und trotzdem jeder deine Qualität sieht und merkt und du dein Team so oft sozusagen dazu in die Lage bringst zu gewinnen, dann bist du für mich halt auch einfach ein sehr guter QB und ich sehe ihn hier wirklich in diesem Top-Tier in der Leistung für dieses Jahr.
Ja. Ja, bei mir ist tatsächlich der Cut, den du angesprochen hast, bei 4, der ist bei mir bei 5. So, also 6 bis 9, 6 bis 10, da kann man ganz viele Argumente finden, aber die Top 5 bei mir sind relativ safe aktuell. Und bei Justin Herbert muss man sagen, letztes Jahr zum Beispiel hat er alle Rekorde gebrochen, obwohl der OC oder Head Coach in dem Fall dann nur laufen wollte und er hat es trotzdem geschafft. Ne? Also das ist, er kann sich in schlechten Situationen, findet er zurecht, unter Pressure, der beste QB gewesen letztes Jahr und so weiter. Ne? Alles Punkte für ihn. Ja,
letztes Jahr juckt mich.
Ja, aber dieses Jahr geht es ja auch weiter. Okay, ja. Platz 4, gut, für mich Matthew Stafford, ich finde ihn immer noch, ja, er hat so ein bisschen geschwächelt, aber trotzdem die Zahlen sprechen für ihn, 30 zu 9 Touchdown Interception finde ich auch überragend und Cooper Kupp ist auch dank ihm so gut. Also man sieht ja den Unterschied von definitiv. Cooper Kupp wird jetzt nicht innerhalb von einem Jahr sich die Werte haben sich ja verfünffacht oder so, ne? Das liegt auch an ihm, aber es liegt vor allem daran, dass sein QB jetzt Stafford ist nicht, und nicht Goff, und das zeigt die Klasse von Stafford. Matthew Stafford auf 4, noch hab ich ihn hoch, aber wenn es die Wochen so weitergeht, er immer mehr Fehler macht, dann wird er fallen, aber aktuell finde ich ihn einfach noch überragend. Mal überragend ist gerade zu groß gegriffen, aber er hat Platz 4 verdient. Also Matthew Stafford für mich Platz 4. Okay, Platz 3. Ich glaube, ich weiß es.
Kyler
Ja,
Murray.
alles andere hat mich überrascht. Ja, Kyler Murray, bei mir auch.
Ja. Er hat das beste Passer-Rating, glaube ich. Das beste Passer-Rating hat er. So, Justin Herbert hat das beste QB-Rating. Kyler Murray hat das beste Passer-Rating. Liegt aber, also ich kann ihn auch könnte ihn auch auf 2 setzen, glaube, vielleicht in 2, 3 Wochen kann das auch wieder passieren. Ich sehe die anderen beiden halt noch ein bisschen besser und Kyler Murray war jetzt einfach verletzt.
Ja.
So.
Können wir mal festhalten,
Aber spielt eine super
dass das der
Saison.
einzige
So.
Quarterback in der Top 10 ist, der wirklich auch ein Running QB ist? So, und das zeigt ja, der Trend sah ja zeitweise so aus, oh, QBs müssen immer mehr laufen, immer mehr laufen. Nee, ein schöner Pocket-Passer, der optional vielleicht mal was mit seinen Beinen erreichen kann, wie Justin Herbert, wie Josh Allen, wie Patrick Mahomes, die jetzt aber nicht zwangsläufig den Run als Teil ihres Gameplans haben, wo wirklich auch viel Run-Plays gecallt werden, wo vorgesehen ist, dass der QB läuft. So, und davon haben wir jetzt wirklich nur Kyler Murray in den Top 10. Beruhigt mich ein bisschen, weil ich mag eine klassische Quarterback-Position. Ich hatte Angst um den Pocket-Passer und der Trend hat sich nicht bestätigt. Aber wir haben keinen Lamar Jackson in den Top 10. Gehe ich davon aus, ich vermute, dass sie nicht auf 2 oder 1.
Ja,
Kein Jalen Hurts. Ne?
ich hab ihn nicht mehr auf 3.
Ja, das hätte mich sehr überrascht. So, also Kyler Murray auch bei mir auf 3. Und man muss einfach sagen, ja, er hat natürlich nicht so viel Passing Yards, weil er viel läuft. Aber wenn er wirft, ist er sicher. Er hat den höchsten Completion-Wert mit 72,7. Und das ist effizient. Okay, ich glaube,
Weiter
Platz 2 und
geht's.
1, da bin ich gespannt, wie rum du das hast. Erzähl mal, wer ist bei dir 2?
Aaron
Ja, da haben
Rodgers.
wir dann den Twist. Okay.
Für mich. Bei Aaron Rodgers, also statistisch gesehen, ist er nicht auf 2, aber es ist auch viel Gefühl dabei. Und ich glaube bei Aaron Rodgers immer, dass er halt sozusagen jederzeit eine Schippe drauflegen könnte. Und ihm gehört sein Team. Er sorgt dafür, dass dieses Team zusammenhält. Er bringt sein Team auf die auf die gewinnende Straße. Und deswegen Aaron Rodgers, Platz 2. Für mich der Inbegriff eines QBs.
Ja, für mich, das ist für mich der Grund, warum ich ihn noch einen höher habe. Ne, ich habe auf 2 Tom Brady und man muss einfach sagen, der Unterschied zwischen Tom Brady und Aaron Rodgers ist, dass man gerade von Tom Brady viel erwarten muss. Er muss oft die Defense kompensieren, sie müssen viel scoren. Die Packers haben die, würde ich sagen, bessere Insgesamt-Defense. Die Run-Defense der Bucks ist krass, aber die Secondary macht halt Probleme. Das heißt, Tom Brady muss öfter Toe-to-Toe mit dem gegnerischen QB mitgehen und die Packers haben das bessere Running-Game. Also Aaron Rodgers macht, wie du schon sagst, das, was er halt machen muss. Und
Machen
es wäre
muss,
jederzeit mehr drin. Er macht halt auch keine Fehler, das bestätigt das. 4 Interceptions, ja, aber ich glaube, das erste Spiel, diese Saints-Katastrophe, dieses Game, da hat er irgendwie 2 geworfen oder sowas. Also seitdem, er wirft macht keine Fehler. Und das ist crazy und er könnte immer mehr. Bei Tom Brady muss man aber ganz klar sagen, also die meisten Passing Yards, 3771, die meisten Passing Touchdowns, 34 zu auch nur 10 Interceptions. Ne, also bei so vielen Würfen ist das dann tatsächlich nur. Und in der Relation sieht es auch anders aus als Patrick Mahomes zum Beispiel in 25-12.
Er hat auch zusätzlich noch die meisten Passing-Touchdowns.
Ja, mein ja gerade. 34.
Ja.
34. Ja,
Ah, okay. Sorry, ich hab nur gerade nur Yards
achso,
gehört.
nee,
Deswegen.
34 Touchdowns zu 10 Interceptions. So, ne? Das
Ja.
ist crazy. Also statistisch gesehen, Tom Brady die 1 und Aaron Rodgers, ich nehme das, greife das jetzt vorweg, weil das so verzahnt ist. Aaron Rodgers ist nur die 1 für mich, weil ich glaube, er könnte diese Statistiken abrufen, muss es nur nicht. Und der passt perfekt in diese
Ja,
Offense.
und das ist der Grund, warum er bei mir auf Platz 2 ist und Tom Brady die 1, weil er sie halt abgerufen hat, sozusagen. Und deswegen ist Tom Brady für mich die 1, weil er gerade halt, man verlangt unglaublich viel von ihm. Ich mag natürlich auch das Narrativ, dass er halt alt ist und deswegen jetzt hier nochmal abliefert. Also, und man immer seinen Arm kritisiert hat und jetzt führt er die Liga einfach in Passing Yards
Ja,
an.
das ist verrückt. Okay.
Also,
Wollen
aber
wir das QB,
an dieser
wollen wir es einmal
Stelle,
durchgehen? Ich lese einmal
ja.
meine Top 10 und weil das ist sonst immer so verwirrend. Okay, also bei mir auf 10 Joe Burrow, 9 Kirk Cousins, 8 Dak Prescott, 7 Patrick Mahomes, 6 Josh Allen, 5 Justin Herbert, 4 Matthew Stafford, 3 Kyler Murray, 2 Tom Brady und 1 Aaron Rodgers.
Genau, und bei mir sind es auf Platz 10 Mac Jones, Platz 9 Josh Allen, Platz 8 Kirk Cousins, Platz 7 Joe Burrow, Platz 6 Matthew Stafford, Platz 5 Dak Prescott, Platz 4 Justin Herbert, Platz 3 Kyler Murray, Platz 2 Aaron Rodgers und Platz 1 Tom Brady. Wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es euren Freunden, schickt sie einfach an alle, abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt, unterstützt uns bei Patreon. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg. Mir war es ein Blumenpflücken.
Es war eine lange Donnerstagsfolge und ich kann nur sagen, sich face-to-face gegenüber sitzen macht einfach mehr Spaß. Es ist einfach so. Es ist einfach das tollere Aufnahme-Feeling. In der Hoffnung, dass das nicht das letzte Mal war, letzter Dienstag, würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem NFL-Wochenende, beziehungsweise schon vielleicht heute Abend, vielleicht bleibt ja der ein oder andere wach. Auf jeden Fall viel Spaß mit der NFL, macht's gut, ciao, ciao.
Tschüss.